Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute sprechen wir über Kettenbrecher, über Fallschirmjäger, über Scharfschützen und über Military Fiction.
Equipment, Preparedness, Intelligence, Guns. Hier ist Epic Tales, der Podcast von Epic.
Grüß Gott da draußen, wir sind wieder hier im Podcast. Heute sind meine Gäste der Rob und der Cliff. Die beiden haben ein Buch geschrieben oder sind dabei auch gerade noch weitere zu schreiben oder haben schon mehrere geschrieben, aber das sollen sie euch dann gleich selber erzählen. Erstmal grüßt euch. Hi Cliff, hi Rob.
Hey. Hi.
Wie geht's euch? Gut. Als allererstes Mal.
Gut, danke, hier zu sein.
Ja, schön, dass ihr gekommen seid und uns die Möglichkeit gibt, dass wir auch mal über dieses Thema berichten. Ihr habt uns auf Instagram angeschrieben und habt gesagt, hey, wäre das nicht mehr was? Und ich fand das mega spannend, weil ich tatsächlich auch gerne lese oder Hörbücher höre, die mit Militär und Hintergrund zu tun haben, und fand den Ansatz von euch super spannend. Vielleicht stellt ihr euch aber als allererstes mal vor, damit die Leute auch mal wissen, wer ihr denn überhaupt seid. Der Rob fängt an.
Hi, ich bin Rob, einer der beiden Autoren, gebürtiger Berliner, Mitte 40 momentan, wie schon angesprochen, mal bei der Bundeswehr gewesen, von 2001 bis 2013, damals bei den Gebirgsjägern, und danach im Bereich hängen geblieben, als Sicherheitsberater, viel im Ausland gewesen, mal ein Jahr maritime Sicherheit, 2 Jahre in Nepal, dann nochmal fast 10 im Irak, genau, also ein bisschen umhergekommen.
Und aktuell aber auch noch in der Branche unterwegs.
Genau.
Okay, Cliff.
Ja, auch Mitte 40, Berliner, kennen uns schon seit Schulzeiten. Ebenfalls 2001 bis 2013 angefangen als Grenadier, dann gewechselt zu den Fallschirmjägern in Seedorf, Joint Fire Officer. Dann immer so ein bisschen hin und her gependelt beim Studium nach der Bundeswehr im BFD. Bisschen Rüstungsindustrie, aber dann auch jetzt letztendlich Sicherheit und Resilienzmanager. Aber alles in Deutschland jetzt.
Das Thema hat euch quasi eingefangen.
Genau,
ja.
Vaterabhängig.
Und da habt ihr natürlich auch das Interesse gehabt oder die Idee gehabt, das Ganze irgendwie mal zu Papier zu bringen. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass ihr mal kurz erklärt, was so die Idee hinter den Büchern war oder hinter den generell das Schreiben.
Gerne. Und zwar war es damals, ich glaube 2022, ich war gerade im Irak im Einsatz und habe damals vom Jack Carr das zweite Buch gelesen, True Believer. Und wir haben da regelmäßig über WhatsApp gechattet und gesprochen und uns zum Teil einfach darüber amüsiert, wie aus unserer Sicht hanebüchend einige Stellen halt waren. Wir kennen es alle, Ex-Navy Seals sind die härtesten und machen auch mal einen Pistolenschuss auf über 100 Meter und solche Geschichten. Und irgendwann sind wir einfach ins Gespräch gekommen und haben gesagt, kannst du dir eigentlich vorstellen, wie das wäre, wenn das deutsche Veteranen wären und keine Ex-Navy Seals oder Ex-Delta Force Operator? Und daraus ist so ein bisschen die Idee geboren worden. Und ich glaube, ein paar Tage später, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat Cliff mich angeschrieben, hat gesagt, hey, ich hatte so ein paar Ideen schon im Hinterkopf für die letzten Jahre, schau mal, so ein grobes Konzept. Und die Idee haben wir dann aufgegriffen und haben tatsächlich auch kurz danach mit dem Schreiben angefangen. Es war aber sehr spontan, also aus dieser Idee geboren.
Sehr cool. Und wie kamt ihr auf diesen spannenden Autorennamen?
Das ist tatsächlich eine Mischung aus unseren Klarnamen.
Erstmal für
Klarnamen.
Die es nicht kennen, C.R. Roberts ist
genau,
der
Autorenname. Genau, C.R. Roberts, genau. Und das ist, wie gesagt, so eine Art Wortspiel mit unseren Autorennamen. Wir haben uns relativ früh entschieden, dass wir unter einem, sag ich mal, Pseudonym schreiben wollen, statt mit unseren Klarnamen. Einmal bis zu einem gewissen Punkt OPSEC, einfach um es nicht so einfach zu machen. Klar, wer will, hat Mittel, aber und einfach auch deswegen, weil es einheitlich als so Brand Identity funktionieren sollte. Und inzwischen hat es sich auch so ergeben, wir kriegen relativ viel Support aus der Veteranen-Community und haben auch teilweise einfach ein paar kleinere Contributions, wo Leute was mit beisteuern oder auch einfach mal eine Geschichte oder tatsächlich auch mal einen Abschnitt auch mitschreiben dann bei den neuen Büchern. Und da sind wir ganz, ganz glücklich drum, dass das jetzt eher so ein Synonym für die Veteranen-Community bei uns geworden ist, statt einfach uns beide oder wir selbst, die einfach dahinter stehen. Ja. Möchtest du noch was zufügen?
Nein, genau.
Das Veteranentum in Deutschland ist ja, wie ihr auch beide schon festgestellt habt, nicht im hohen Ansehen, sage ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen. Ihr habt das wahrscheinlich selber auch erfahren. Ne? Der Bundeswehrsoldat ist nicht der Einsatzsoldat, obwohl wir natürlich auch im Einsatz waren. Ja, also gerade Afghanistan war ein großer Abschnitt, wo viele Soldaten im Dienst waren. Und tatsächlich hat man jetzt ja auch, ich glaube, das war letzte Woche oder so, es gibt jetzt einen offiziellen Veteran. Habt ihr das mitbekommen?
Morgen.
Ah, morgen ist der. Morgen ist der offizielle Veteranentag. Ja, finde ich einen großen Schritt nach vorne und der richtige Weg. Ja, was sagt ihr dazu?
Cliff. Ja, ich wollte sagen, auf jeden Fall. Ich finde schon, was man jetzt merkt, auch in Berlin, wo viele denken, dass es da so negativ ist, aber dass gerade von der jungen Generation, die vielleicht auch ein bisschen übers Internet, auch ein bisschen durch Amerika da gesteuert ist, dass da viel guter Wille ist, wo aber eventuell noch nicht so genau das Wissen da ist, wie. Also sie wollen, aber sie wissen nicht, wie. Ich hatte einen Vorfall, wo einer, der wollte eindeutig sagen, thank you for your service. Aber wusste nicht, ob er sich für den Service bedanken soll. Und ja, das war dann so ein bisschen, wir haben drüber gewitzelt. Aber es ist das Grundlegende schon da. Aber es ist natürlich noch ausbaufähig. Also meine amerikanische Verwandtschaft, die alle beim Militär waren, die haben auf dem Driver's License ganz groß Veteran stehen. Und das ist einfach, wenn das auf dem Perso stehen würde und man da noch mehr zeigen kann, Veteranenstatus, das wäre, glaube ich, auch nochmal ein großer, großer Schritt vorwärts.
Ja, das fände ich auch eine gute Sache. Machen wir noch einen ganz kurzen Querschuss Richtung Bundeswehr und Richtung Wehrdienst. Was sagt denn ihr zu den aktuellen Diskussionen, dass der Wehrdienst wieder kommen soll? Findet ihr das eine gute Sache, eine schlechte Sache?
Also ich würde sagen, wir finden es gut, wir unterhalten uns ja öfters drüber, dass es diskutiert wird und es muss auf jeden Fall bei der Wehrtüchtigkeit was gemacht werden.
Das ist Fakt.
Die Frage ist, greift man das jetzt ab durch die Wehrpflicht? Wir waren ja beide noch, sag ich mal, in den letzten Zügen der Wehrpflicht selber bei der Bundeswehr und ich habe es eigentlich als sehr positiv empfunden. Die Diskussion ist jetzt natürlich, greifen wir Masse oder Klasse ab? Brauchen wir die Wehrpflicht oder müssen wir generell den Dienst irgendwie attraktiver gestalten, um Leute da zu motivieren? Da, glaube ich, haben wir auch noch nicht die abschließende Lösung gefunden, aber es ist auf jeden Fall eine Diskussion, die es wert ist zu führen.
Ich finde aber, es hat sich damals ja auch schon selbst geregelt. Wer keinen Bock auf Krieg und Soldat hatte, der hat einen Ersatzdienst gemacht. Und ich habe sehr viele Freunde, die im Ersatzdienst geblieben sind. Also die einfach gesagt haben, ich finde den Dienst am alten Menschen toll. Ja, ich finde es super, dass ich da was tun kann. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, der komplett flöten gegangen ist. Ja, wir haben so ein massives Loch in Deutschland, was die Altenpflege oder die Krankenpflege angeht.
Absolut.
Und das würde damit natürlich auch wieder gestopft werden. Und der Lust hat, für sein Land was zu tun und Soldat zu werden, ja, der kann das natürlich gerne machen. Und deswegen von mir auch ein ganz klares, das muss wieder kommen. Ja. Jetzt haben wir natürlich alles kaputt gemacht. Es gibt keine Kreiswehrersatzämter mehr, nichts. Aber ja, wir werden sehen, wo die Reise dann noch hingeht.
Ja, wir merken, dass das gerade auch mit Reservistenarbeit, da gibt es sehr viel noch zu machen.
Ja, da hatte ich gerade gestern ein spannendes Gespräch mit zwei Bekannten. Einer davon will einen Schießstand bauen in Deutschland. Und da ging es natürlich auch um die Schießstandrichtlinien. Und durch das neue Schießkonzept, das von der Bundeswehr, ist ja auch diese Schießstandverordnung, die es früher mal gab, mit der Belastung oder mit dieser Benotung, die es da gibt, völlig drüber jetzt, ne? Weil einfach nicht mehr fünf Schuss übergeben, fünf Schuss gemacht, sondern jetzt werden halt mal pro Kopf 50, 60 Schuss rausgehauen. Ja, das ist auch eine spannende Sache. Aber das schweift jetzt zu weit ab. ich wollte euch auf jeden Fall nochmal fragen, wie ist denn das Feedback auf euer erstes Buch bisher so? Was habt ihr so mitgenommen?
Also für uns positiv, gerade von, sag ich mal, die Zielgruppe, die wir haben wollten, die Veteranen, auch von Polizei kam was. Wir freuen uns natürlich, wenn Leute auch außerhalb dieser Zielgruppe kommen. Wir haben tatsächlich auch von Frauen, die nichts mit Militär ähnlich zu tun haben, sehr positives Feedback bekommen. Freut uns natürlich auch. Aber auch, weil einfach Military Fiction eine Geschmackssache ist. Da gab es auch aus unserem Freundeskreis Leute, die einfach gesagt haben, nee, ist nicht meins. Aber gut, damit können wir. Wenn ich eine Sache sagen darf, es gibt eine einzige Sache, die uns beide so ein bisschen in den Kamm schütteln lässt. es gibt einige, die dann immer sich beschweren über das Gendern im Buch. Ich kann wirklich sagen, es gibt keine Gendersterne im Buch. Das tun wir nicht. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Und ja, ist jetzt irgendwie drin. Aber
Ja, da gab es, glaube ich, diese eine Stelle, wo die Politikerin, wir wollen ja nicht so viel vom Buch spoilern, ne, ja, weil die Leute sollen es ja auch lesen oder hören, aber die, wo die Politikerin gesagt hat, irgendwie, sie spricht, erklär das mal. Das,
ja, also da kommt eine vor, wo sie es aber mit deutlichem Bezug macht, um zu provozieren. Also insofern, wer sich dann dadurch provozieren lässt, ja, hat Lena Hofschmidt dann doch Erfolg gehabt, ja.
Ja. Wie das zu dem Buch Berlin Insurgency kam, haben wir jetzt ja schon gut besprochen. Jetzt wäre die nächste Frage, wie funktioniert so ein Schreibprozess bei euch? Weil ich meine, ihr seid jetzt zwei Autoren, ja? Ihr seid auch nicht irgendwie zusammen im selben Büro, sondern jeder ist irgendwo anders. Der eine ist immer irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs, der andere ist dort. Wie funktioniert sowas? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das war tatsächlich ein sehr spannender Prozess für uns. Wir haben es ja vorher schon angesprochen, wir sind keine professionellen Autoren in dem Sinne. Wir machen das, oder Berlin Insurgency war unser erstes Buch. Und wir haben uns da ein bisschen reingefunden. Was für uns spannend war, nachdem das Konzept stand, habe ich, glaube ich, das erste Kapitel geschrieben, Subject Matter Expert, was nicht mal das erste Kapitel im Buch ist, sondern weil ich so eine Idee im Kopf hatte. Und dann haben wir einfach über ein Google-Dokument uns praktisch das Dokument geteilt. Und dann haben wir gegenseitig immer geschrieben. Und das war für uns spannend, weil wir selber auch nicht wussten, wie die Geschichte weitergeht, sondern wir haben immer darauf gewartet, jetzt schreib mal deinen Teil, dass wir dann wieder loslegen können. Und so ging das im Tandem, um ehrlich zu sein, wirklich ruckzuck. Wir hatten die Geschichte im Hinterkopf und ungelogen, ich glaube, wir haben unter 3 Monate gebraucht, ja, um den ersten Entwurf fertig zu haben vom Buch. Und wir waren selber sehr überrascht.
Also ihr habt quasi den roten Faden fürs Buch, die Story, wie sie ungefähr sein soll, im Kopf gehabt, aber jetzt nicht genau, was passiert in Szene A, B, C, D.
Genau, das war schon mal eher die Geschichte nach dem Kapitel, wie wir das im Kopf hatten. Kleine Änderungen haben sich dann während des Schreibprozesses ergeben, aber ansonsten genau den Rahmen. Und wie Rob sagte, also man hatte schon die Idee im Kopf und wollte eigentlich nur die raussprudeln lassen. Und das war eigentlich immer ganz schön, wenn man dann immer gucken konnte, oh, da hat Rob was Neues geschrieben, jetzt kann man wieder lesen und dann davon ableiten. Und also es hat wirklich deswegen auch sehr viel Spaß gemacht.
Wie kam es denn jetzt genau zu dieser Story? Ja, das ist ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel spoilern, ne, für alle, die das noch nicht gehört haben, aber ist ja schon eine spannende Geschichte. Ich denke, wir können so viel verraten, wie in der Inhaltsangabe auf dem Buch steht. Ja?
Das können wir. Also ich glaube, da gibt es 2 Komponenten, die zu dieser konkreten Geschichte jetzt geführt haben. Die eine Komponente sind einfach Fragen, die wir uns untereinander mal gestellt haben oder mit anderen Veteranen, mit Kumpels, die wir aus Afghanistan kennen, aus der Dienstzeit. Was wäre, wenn? Das sind tatsächlich so ein paar Fragen. Was wäre, wenn tatsächlich jemand sein fundiertes, die Einsatzerfahrung praktisch für dunkle Zwecke nutzt und die zurückbringt? Das ist so die eine Komponente. Und viele der anderen Komponenten sind tatsächlich geprägt durch Sachen, die wir einfach im Einsatz erlebt haben. Die wir so ein bisschen, also ich ganz speziell, ich glaube, dir ging es so ähnlich. Ich habe dort viel Erlebtes für mich nochmal verarbeitet in einer fiktiven Variante. Das war auch ein sehr spannender Prozess. Nichts ist detailgetreu natürlich so dargestellt, wie es war. Aber tatsächlich eine Großzahl der Szenen, der Geschehnisse basiert zum Teil auf Erlebten einfach, was dann die Story entsprechend beeinflusst hat.
Cliff?
Ja, genau. Die Idee war schon mal, dieses, was passiert. Und ich hatte während des Studiums in Berlin, nach der Bundeswehr, wie gesagt, mit einem Professor, der Michael Daxner aus Österreich, Veteranenforschung angefangen. Und da war auch schon die Frage, so ein bisschen so, ja, nach dem Berufsförderungsdienst, nach der Zeit, ist man ja von der Bundeswehr abgeschnitten. Es hat ihn frappiert, dass da auf einmal auch jemand mit Kampferfahrung völlig ausgeschieden ist und gerade auch solche Fragen gestellt hat. Ja, was ist denn dieses, was ist, wenn? Und da kam man dann drauf. Ne? Deutschland hat keine Karabinieri, keine Gendarmerie. Wie geht man damit um? Wir haben ja auch Bekannte aus Polizeikreisen, wo wir mit denen einfach auch so ein bisschen drüber gesprochen haben oder die ihre Sorgen da gemacht haben. Kann man übrigens auch nochmal sagen, dass vieles von dem kommt, was auch deren Sorge schon ist, weil viele gesagt haben, habt ihr jetzt nicht eine Anleitung geschrieben oder sowas? Da muss man sagen, wie immer so oft, wenn man sagt, das ist leider keine Anleitung, das ist in manchen Fällen schon so der Fall, gerade was Social Media betrifft.
Ja, wir hatten es auf der Hinfahrt hier zum Studio auch schon, das Thema ist natürlich eine super spannende Sache, dass die Bundeswehr ja eigentlich nicht weiß, was dann mit den Soldaten passiert, wenn die aus dem Dienst ausscheiden. Ja, es ist, wie soll ich das sagen? eigentlich ist es ja kein Thema, ne? Wenn man sich überlegt, wie viele Leute Grundwehrdienst machen mussten. Gut, die waren jetzt nicht im Kriegseinsatz, ja, aber die haben das Töten an der Waffe gelernt, ja, bei der Bundeswehr, muss man sagen, wie es ist, ja, oder den Dienst an der Waffe gelernt. Theoretisch ist das ja heute ein ganz großes No-Go und Thema, ne? Ich weiß, ihr seid bestimmt auch Sportschützen, Jäger, irgendwas in der Richtung, hundertprozentig.
Beides.
Ja. Und da ist ja das Thema Verteidigungsschießen oder Schießen aus der Bewegung ja ein absolutes No-Go. Aber dann denke ich mir, all diese Menschen, die bei der Bundeswehr waren, die haben das gelernt, ja. Also die Angst, die man da hat, vielleicht die ausgeht vor Sportschützen und Jägern, wäre ja schon längst da gewesen und es ist nie was passiert. Meiner Meinung nach ist es eh immer nur das soziale Umfeld und nicht derjenige, der dann letztendlich ausführt, sondern die Einflüsse, die auf denjenigen reinpassen. Aber das führt jetzt auch zu weit, darüber zu sprechen. Aber tatsächlich super spannend, dass wir keinerlei Ahnung haben, was mit diesen Leuten ist nach dem Dienst, ja.
Ja, es war uns auch wichtig, deswegen nochmal Veteranen, also aus mehreren Aspekten zu betrachten, was wir auch aus dem Freundeskreis gehört haben, ne, wie es denen geht nach der Bundeswehr. Der eine integriert sich schneller, der andere hat ein bisschen mehr Probleme, einige kommen gar nicht an. Wollten wir alles so ein bisschen auch da reinschreiben, um einfach mal zu zeigen, in eben so einer Military Fiction, einfach da ein bisschen durch so ein Medium einfach, was machen Veteranen näher zu bringen.
Ja. Woher kommt denn das ganze Hintergrundwissen über die Taktiken, Bundeswehrstrukturen, Bewaffnung und Ausrüstung, die in den Büchern besprochen wird? Ihr habt es schon gesagt, ihr wart beide bei der Bundeswehr. Natürlich kommt da ein Teil daher, aber habt ihr noch irgendwo anders euch bedient, in Anführungszeichen, oder euer Wissen erweitert?
Rob? Also wir haben uns natürlich nach der Bundeswehr auch weitergebildet, dadurch, dass wir im Bereich geblieben sind. Klar, also viele, viele Grundlagen, wie hier Ortsenhäuserkampf und dergleichen. Ich glaube, Anspielung auf Hammelburg gibt es ja auch, Ortsenhäuserkampf und so. Das sind natürlich alles Erlebnisse aus der Dienstzeit, die wir so mitgenommen haben. Vieles auch aus den Afghanistan-Einsätzen, was sich da widerspiegelt. Aber wir haben ja darüber hinaus auch Erfahrung gesammelt in anderen Konflikten. Ich jetzt im Irak, Cliff hat schon angesprochen, oder hast du schon angesprochen, warst du in Katar auch Militärberater und Ausbilder. Und diese Erfahrungswerte sind natürlich dann auch mit eingeflossen. Und darüber hinaus haben wir schon vieles nachgeschlagen. Wir betreiben, ich glaube, relativ intensive Recherche auch zu Hintergrund zu neuen Technologien, Drohnen und dergleichen. Erfahrungen aus der Ukraine, die wir von anderen Veteranen dann, glaube ich, 1:1 mitgeteilt bekommen haben, fast live. Das fließt natürlich alles dort ein, glaube ich. Ist noch was?
Ja, genau. Das Interesse blieb. Und selbst wenn man hinterm Schreibtisch Excel grün machen muss, war man immer mit einem Ohr, eben das Umfeld auch, was einen prägt. Und ich habe das Glück, ich konnte immer noch jetzt gerade über die 1 MOA fast jedes Jahr nochmal auf der Enforcetech sein, wo man auch nochmal einfach ein bisschen sieht, was da passiert. Also
Grüße gehen raus an Gasti und Stolle. Gute Leute, alle beide, ja. Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall, wie ist es denn, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt da nach der Bundeswehrzeit euer Wissen genutzt, um euren weiteren Arbeitsweg zu gehen? Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr wart da gut aufgestellt oder habt ihr als, man sagt ja immer, die Deutschen mit wenig Erfahrung in dem Gebiet. Ja, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, jemand aus Israel oder aus USA, der wird wahrscheinlich viel besser aufgestellt sein, schon im Grundwehrdienst, weil er einfach im ganz anderen Erfahrungsspektrum, ich weiß es nicht, ist jetzt meine naive Denkweise, ja. Aber ich denke mir, ein Land wie Israel, was ständig im Krieg ist, wenn du da die Leute ausbildest, dann kriegen die natürlich eine ganz andere Ausbildung als jetzt hier in Deutschland oder zu eurer Zeit in Deutschland, wo wir noch keinen großen Konflikt vorher waren. Ja, das, also zur Frage zurück, wart ihr gut aufgestellt für euren weiteren Lebensweg, Arbeitsweg, oder habt ihr gemerkt, oh, da muss ich doch viel noch machen und tun, um da up to date auf den Stand zu kommen?
Also das kann ich mit einem ganz eindeutigen Jein beantworten. kannst ja gleich noch mit dazu steuern. Aber ich glaube, unsere Erfahrung ist einfach so gewesen, dass wir durch die Bundeswehrzeiten eine extrem solide Grundlage in allem hatten, mit der man sich wirklich auch nicht verstecken muss. Und das haben wir ja letztendlich auch im Einsatz gesehen 2010. Ja. Wenn man mal mit Amerikanern zum Beispiel zusammengearbeitet hat, dass sich ein deutscher Infanterist da einfach nicht verstecken muss, sondern da durchaus auf hohem Niveau mitspielen kann.
Das ist schön zu hören.
Das denke ich, ist mal so. Was sich allerdings im Nachhinein und auch heute noch komplett als roter Faden durchzieht, ist, dass wir, ich mache jetzt eine pauschale Aussage, man möchte es mir verzeihen, aber ich glaube, als Bundeswehr sind wir da manchmal auch so ein bisschen lernscheu, einfach aktuelle Erfahrungen sofort zu integrieren. Mhm. Erfahrungen in der Ukraine jetzt, die Bundeswehr bildet ja dort auch aus und da kriegen wir wirklich eins zu eins das Feedback auch, dass statt mal die Erfahrungen, die jetzt in der Ukraine gesammelt werden, auch für uns zu nutzen, pochen wir eher darauf, unsere eigene HDV, der ZDV, andersrum da reinzuprügeln. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die habe ich tatsächlich auch gemacht, wo ich gesagt habe, ja, meine Foundations, meine Grundlagen, die sind solide und ich muss mich nicht verstecken, aber ich muss neu lernen. Ich muss Stand der Technik, Stand der Waffentechnik, der Taktik, der Einsatzszenarien, das muss man natürlich alles aufholen und sich jeweils immer neu aneignen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der auch wirklich irgendwie nie aufhört.
Das kann ich bestätigen. Also erstmal auf jeden Fall auch das mit 2010 und auch als Contractor. Also da sind wirklich Deutsche, nicht nur Soldaten, aber auch aus anderen Bereichen, die da wirklich in meinen Augen Top-Performance leisten. Natürlich wie überall einige Granaten dabei, aber ansonsten wirklich ja doch hohes Niveau. Ich will das nochmal ein bisschen erweitern jetzt nochmal, weil ich natürlich auch sehr viel mit Konzernmanagement sowas alles sage, dass ich wirklich gemerkt habe, dass viele der Top-Vorgesetzten, die ich hatte, alle Militärerfahrung hatten. Mhm. Und jetzt aber kommt das große Caveat, und das ist, wie Rob gesagt hat, das sind die, die auf der einen Seite auf ihrem Fundament aufbauen konnten, aber sich dann irgendwo angepasst und neu gelernt haben.
Ja.
Also nicht so schlimmer als der ehemalige Hauptmann, der auf einmal irgendeinen armen ITler anschreit, haben Sie gedient? Ja, der kommt nicht weiter. Ja. Aber natürlich die, die dann irgendwann das, was sie machen, gelernt haben, vor allem auch mit Entscheidungen, dieses Entscheidungen treffen. Verantwortlich für etwas sein. Ich merke das sofort, das ist ein gewaltiger Unterschied.
Dieses Strukturdenken, was man da mitbekommt, ja. Denke ich auch. Da haben wir auch die ein oder andere schmerzhafte Lesson gehabt mit dem Rosi, könnt ihr euch sicher vorstellen. Kleine Seitenstory bei der Serie, die wir jetzt gerade auch aktuell ausstrahlen, die Scharfschützenserie. Da waren wir in Polen, haben die Aufnahmen gemacht und da ging es am Vorabend darum, wann es morgen losgeht am nächsten Tag. Ja, und Rosi sagte so, ja, um 9 geht's los, um 8 gibt's Frühstück. Ja, wir sind um 8:05 oder 8:10 aufgeschlagen beim Frühstück. Die Hölle ist über uns hereingebrochen, könnt ihr euch vorstellen. Rosi hat nur gesagt, er akzeptiert Unpünktlichkeit. Ihr dürft um 7.55 Uhr kommen, aber nicht nach 8. Na, wussten wir dann auch, Frühstück gehört mit zum Plan. Ja, für uns ist immer wichtig, also wir sind pünktliche Menschen, aber wenn es um die Arbeit geht, ja. Und für mich war Frühstück ist Frühstück und Arbeit um 9 ist Arbeit. Das heißt, ich bin um 9 Uhr am Start und Frühstück, naja, ich bin nicht so der Frühstücker, ich brauche nicht so lang, da reicht mir auch 8.05 Uhr oder 8.10 Uhr. Aber das haben wir dann gelernt und den Rest auch noch immer um 7.55 Uhr pünktlich vor der Zeit zum Frühstücken da. Ja.
Zeiten setzen, Zeiten halten.
Ja, exakt, genau. Deswegen auch nochmal vielmals Entschuldigung, dass ich euch so spät am Bahnhof eingesammelt habe. Ich bin zu spät gekommen, ja. Schande über mich.
Ja, die Bahn war nur mal pünktlich.
Ja, das stimmt. Ich habe mit der Deutschen Bahn gerechnet. Die hat es tatsächlich mal pünktlich geschafft. Obwohl ihr, wo wart ihr im Verzug irgendwo unterwegs? Bei
Halle, Erfurt?
Halle, bei Halle war es, genau. Bei Halle wart ihr 6 Minuten im Verzug und da habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch 6 Minuten später kommen. Okay, zurück zum Thema. Ausrüstung. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ihr uns angeschrieben habt. Ausrüstung ist uns ein großes Thema und in eurem Buch ist das auch sehr detailliert beschrieben und ausgeprägt dargestellt. Ja, also nicht zu viel zu verraten für alle, die das Buch noch nicht gelesen oder gehört haben als Hörbuch. Als Beispiel, der Mann XY geht dorthin und hat den Rucksack von Eberlestock auf und die Pistole von Blabla in der Hand. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die einzelnen Waffen. Aber das war sehr detailliert, nicht jetzt so, der schießt mit dem Gewehr auf den Terroristen, sondern es war sehr detailliert. Warum war euch das so ein wichtiges Thema?
Ich glaube, das hat damit angefangen, dass uns das selber unglaublich auf den Geist geht und auch den Lesespaß verdirbt, wenn du ein Buch liest, Military Fiction, und dann da sinngemäß drinsteht und dann entsichert er die Glock und dann denkst du schon, oh, ich möchte am liebsten das Buch wegwerfen, nach dem Motto. Wir sind halt Leute vom Fach, wir sind aus einer Community und ich glaube, wir haben einfach den Anspruch, dass sowas recherchiert sein muss. Und auch für sich selbst, man möchte sich das ja auch irgendwie auch vorstellen. Und mir geht es ganz oft so, dass dann ein Hauptcharakter, der macht irgendwas und denkt dann, oh, ich wundere mich, wie der sich da vorbereitet hat oder was er da gemacht hat. Und das wollten wir halt irgendwie akkurat widerspiegeln in der Art, wie wir schreiben.
Ja, nichts zuzufügen, genau das. Einfach sich das vorstellen aus der Erfahrung, dass auch die Leute interessiert. Und tatsächlich, weil du gefragt hast, aber auch würde sagen, da teilen sich die Meinungen ziemlich extrem. Also da gibt es keinen, der sagt, war in Ordnung. Also entweder finden die Leute es richtig gut und sagen weiter so oder nee, war denen viel zu viel und lieber gar nicht. Also da gibt's Top oder Top.
Ja. Aber ich denke mal, die Bubble oder die Nerds, die das die Buch lesen oder gehört haben, die finden das wahrscheinlich alle gut, denke ich mal. Ne? Also im
größten Teil.
Also der Rosi würde wahrscheinlich sagen, ist mir egal, Hauptsache es funktioniert, ne? Weil der ist da nicht so mit Ausrüstung. Der hat immer alles. Also er ist ein großer Ausrüstungsfan, aber er hat da keine Ahnung, mit was er da eigentlich schießt, ja, oder mit was er da eigentlich putzt. Das ist immer so, ja, muss funktionieren.
Ja, wir hatten jetzt eine E-Mail bekommen von einer Person, die auch nichts mit Militär zu tun hat, wo man denken würde, das ist für die vielleicht zu viel, aber die gesagt hat, das fand sie super interessant. Einfach mal zu gucken, was es da so gibt. Und einige sagen auch, ne, die dann mit Google direkt beim Lesen oder so, dann da gleich mal gucken, was das ist. Also da ist schon.
Wir hatten ja ursprünglich vor, als Konzeptidee, kann man ja so sagen, mit Hyperlinks im E-Book zu arbeiten, dass du praktisch beim Lesen draufklicken kannst und dann sofort auf die Homepage vom Hersteller kommst oder so, um zu gucken, was ist das? Das war technisch dann doch nicht so leicht umzusetzen, aber war so eine Idee, die wir ursprünglich mal hatten.
Aber ihr habt es teilweise umgesetzt, denn auf eurer Homepage, die wir hier in die Videobeschreibung unten reinpacken und im Podcast, da kann man zum Beispiel, also was ich vermisst habe natürlich als alter Nylon-Nerd, die Ausrüstung jenseits der Bewaffnung, kann man aber dort auf eurer Seite die Waffen zumindest mal alles sehen. Und zwar wirklich auch detailliert. Ja, Schnittzeichnungen mit Beschreibung, warum und wie und was, welche Modifikationen vorgenommen worden sind. Grüße gehen raus an meinen Toni. Da gibt's auch ein modifiziertes G3 mit Spur. Das wird dir sehr gut gefallen. fand ich tatsächlich cool, ja, dass ihr das dann auch so detailliert gemacht habt. Bitte noch nachträglich die Sachen von Eberle, Stock 511 und Co. mit reinpacken, damit auch die Nylon-Dudes abgeholt werden.
Das nehmen wir gerne auf das Feedback.
Ja. Ein weiteres Thema, was auch sehr detailliert beschrieben worden ist, ist das Scharfschützenwesen. Und das hat mich total abgeholt in dem Fall. Ich bin ja, wie alle wissen oder wie viele wissen sollten, jetzt spätestens nach der Rose-Serie überhaupt nicht affin. Mathe und Physik sind meine Feinde, ja. Max und Bernhard aus dem Team, die finden das total gut. Aber dadurch, dass ich jetzt für Rosi so viel machen musste und auch die Untertitel quasi übersetzt habe und ich dann parallel euer Buch gehört habe, kam dann diese ganze, es hat alles wieder zusammengepasst, ja. Also Stichwörter wie Geländetaufe, Laser Rangefinder, Windmessen, Long Range, diese ganzen Themen, das ist sehr detailliert beschrieben im Buch. Ja, verraten jetzt keine Details, was genau da passiert, aber es hat einen wesentlichen Bestandteil. Warum?
Ich glaube, das ist einfach aus unserer gemeinsamen Geschichte gewachsen. Also wir waren schon immer so Long Range Enthusiasten, selbst vor der Bundeswehrzeit als Sportschützen haben wir so viel wie möglich ZF-Schießen, 300 Meter, alles mitgenommen, was ging. So richtig Long Range, glaube ich, gab es damals noch gar nicht so wirklich.
Wollte ich gerade sagen.
Das ist erst später gewachsen. Und ja, das zieht sich wie so ein roter Faden bei uns durch. Ich habe tatsächlich die Scharfschützenausbildung auch mitgenommen bei der Bundeswehr. Habe dann in einer Funktion als OMLT-Mentor in Afghanistan auch ausgebildet. Und mich hat das dann immer schrittweise weiterverfolgt in der Karriere. Selbst zu Maritimzeiten als ZF-Schütze, glaube ich, ist der angebrachte Ton vom oder Begriff vom Teamführer. Und dann im Irak einfach nochmal als Counter-Sniper-Ausbilder. Und das war eine sehr prägende Erfahrung. Das ist zum Beispiel so eine Stelle, da greife ich jetzt auch nicht vor, aber wenn der Chris da so ein bisschen schwelgt in Erinnerungen an Einsätze, das sind tatsächlich reale Eindrücke, die so ein bisschen einfach das prägen, wie wir die Dinge auch wahrnehmen. Und auch heutzutage jetzt noch, selbst nach der Dienstzeit, wir sind beide auch als Jäger aktiv und als Sportschützen. Das ist einfach so unser Faible ein bisschen. Und deswegen wird das da so dargestellt, weil wir einfach auch so drauf sind.
Ja. Cliff, das Thema Long Range, betreibt ihr das auch mal, dass ihr sagt, hey, wir fahren mal zusammen ins Ausland oder habt ihr zu wenig Zeit, das mal intensiv zu machen?
Tatsächlich bisher war das wirklich Zeit.
Ja.
wir sind gerade in einem Alter, wo wirklich die Zeit das kostbarste Gut ist, ja, so. Mit Job, Familie und allem. Und man sieht das auch, wenn man sich mit anderen verabreden will und man ist die Kalender durch und immer ist irgendwas, aber ist auf jeden Fall ganz groß auf der Liste. Bei mir war das auch, bei mir leider nur kurz. Ich durfte für ein halbes Jahr Mitglied des Heckler und Koch Demo-Teams sein. Mhm. Ein Team, was es leider heute so nicht mehr gibt. Ganz tolle Typen. Und einer davon hat dann auch gesagt, von wegen, wenn man ein bisschen gerade nichts zu tun hat in Oberndorf, na komm, Cliff, jetzt mach mir meine Ausarbeitung über Ballistik. Erzähl mir was da. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, mir die Bücher von Brian Litz gekauft, dazu und sowas alles. Und da von der Seite auch nochmal hängen geblieben mit dem, der ganzen Theorie dahinter.
Wir hatten jetzt unter einem der Rosi-Scharfschützen-Videos einen ganz interessanten oder eine ganz interessante Frage, auch ein bisschen naiv gestellt, ohne das böse zu meinen, aber ich fand es einen sehr, sehr interessanten Gedankenansatz. Wollte ich den Rosi auch nochmal dazu fragen, habe ich aber noch nicht gemacht. Das heißt, ihr seid jetzt die Ersten, die ihr darüber urteilen dürft. Und zwar hat derjenige geschrieben, wie ist das denn jetzt eigentlich heutzutage mit all den Drohnen und Thermalüberwachung und Co. Ist der Scharfschütze obsolet? Was ist eure Meinung dazu? Hat der Scharfschütze noch seine Daseinsberechtigung? Oder ist das, also gerade jetzt, wir sprechen jetzt nicht generell der Scharfschütze, sondern gerade so dieser Wald und Wiesen, nennen wir ihn jetzt mal Scharfschütze. Ja? Im Urbanen ganz klar, da braucht man nicht drüber reden, da hat auch die Drohne keine Chance, durch Beton durchzugucken. Ja? Aber in bewaldeten Gebieten, sage ich mal, so diese typische Annäherung, ja, das Gleiten, ist das, was sagt ihr dazu?
Also erfahrungsgemäß, ich hätte jetzt sofort gesagt urban, aber da hast du mir schon praktisch den Wind aus den Segeln genommen. Das ist ja auch so ein bisschen meine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt in den Kriegsschauplätzen, wo ich war, Afghanistan weniger, aber Irak, Mosul war schon sehr urban geprägt, muss man sagen. Aber tatsächlich ist es so, in der Ukraine ist es ja ein großes Thema und auch da haben wir viele Unterhaltungen und viel Feedback. Und ich würde sagen, klar, Drohnen sind die aktuelle Gefahr, das eine Kernkomponente aus der Lage, die nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Aber die gefährdet ja universell. Also sie gefährdet ja vom Gefechtsfahrzeug über den Einzelschützen eigentlich alle. Genauso auch die Scharfschützen. Aber die Scharfschützen haben natürlich den Vorteil, im Dickicht oder auch mit der entsprechenden Ausrüstung, Shoutout an Ghosthood, mit dem wir auch viel zu tun haben und die auch im Buch erwähnt werden, weil wir einfach das Material selber auch benutzen. Gibt es ja Gegenmaßnahmen, sage ich mal. Also von daher würde ich sagen, absolut nicht obsolet. Aber, und da haben wir den Bogen zur vorherigen Frage, man muss halt mit der Zeit gehen und sich anpassen.
Natürlich, ganz klar.
Das ist, glaube ich, der Schwerpunkt.
Cliff.
Ja, genau. Also mit denen, die ich gesprochen habe, bei mir im Bereich Joint Fire, aber die auch mit Snipern arbeiten, die auch gesagt haben, also die Gefahr durch Drohnen ändert einfach die Taktiken. Mhm. Also man kann nicht mehr arbeiten wie wir 2010. In Afghanistan, also das ändert schon vieles in der Annäherung, wie man sich bewegt. Natürlich, wenn man einmal aufgeklärt ist. Wir haben euch auch gesehen, was war das, die Lethality bei offenem Feld, über 80%. Also da, das ist eben an die Gefahr, die man hat. Aber nichtsdestotrotz die Sniper-Kommente und wenn man jetzt vom militärischen Scharfschützen ausgeht, würde ich sogar noch sagen, das ist ja mehr als nur das Schießen. Da ist ja noch diese Scout-Aufklärer-Komponente, die da noch mit reingeht. Also wie Rob gesagt hat, also es ändert sich, man muss sich anpassen, aber auf jeden Fall noch nicht obsolet. Ja,
ich denke, der Rosi wird euch zustimmen und Ähnliches von sich geben, aber da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Ja. Gut, dann lasst uns doch nochmal einen Schwenk Richtung Gear machen, ne? Als Gear-Kanal Epic Group, auch hier im Epic Podcast, im Epic Tales Podcast wollen wir natürlich über Gear sprechen. Ich habe jetzt mal als allererstes die Waffensysteme, die ihr auch auf eurer Webseite veröffentlicht habt, hier in einer chronologischen Reihenfolge gepackt. Und ich sage euch jetzt einfach die Waffen und ihr gebt uns oder gebt mir kurz dazu ein Feedback, warum gerade das und oder was, warum ihr euch dafür entschieden habt. So, da haben wir die Archon Type B. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Genau, die Archon. Ja. War ich fasziniert von. Ich hatte schon mal gesagt, natürlich guten Kontakt zu 1MOA, die sie vertreiben.
Klang und schwer nach 1MOA.
Ja, wobei aber was mich daran gereizt hat, dass ich hatte schon erwähnt vorher bei Heckler & Koch, viele der Pistolen, und ich werde wahrscheinlich ein paar Ruthers and Feathers damit, aber letztlich, was ist es? Es ist eine Polymer Striker Fire mit einem Glock-Trigger. Yay. Die neueste. Und dann ist da wieder so ein bisschen anders und da was anderes. Und das war eigentlich so die erste Pistole seit langem, wo mal was Innovatives gemacht wurde mit dem Speedlock-System. Mhm. dass es eben nicht der Browning-Verschluss ist. Dass also etwas angeboten wurde, wo man sagt, hier wurde schon mal ein bisschen weitergedacht. Ein paar andere Dinge und habe es mir gekauft und ich mag sie. Also man schießt jetzt nicht automatisch ersten Platz in den Wettkampf damit. Ja. Also man muss natürlich noch schießen können, aber es macht Spaß damit zu schießen und deswegen haben wir sie aber auch reingebracht.
Ja. Rob, willst du zu der auch was sagen oder schmeiße ich dir die nächste zu?
Na, schmeiß mir mal die nächste
zu. Ich schmeiß dir die nächste zu.
Für mich, glaube ich.
Das wäre die SIG P320X Carry Legion.
Genau.
Das klingt mir so ein bisschen nach einer IPSC-Mumpe, ne?
Naja, so. die ist von SIG Sauer praktisch aus dieser Custom-Reihe nicht, aber ja. Die haben ja so eine Art Edelreihe, diese Legion-Reihe, ja. Die so ein bisschen so taktisch cool, tacti-cool ist. Und da sage ich einfach ganz schamlos, die habe ich da reingeschrieben, weil ich die auch privat einfach hatte, muss ich inzwischen sagen. Das war für mich so ein Willhaben-Ding. Ich habe früher in den frühen 2000ern viel SIG Sauer, ich hatte eine schöne 220 gehabt. Und als dann das 320-System rauskam, fand ich es einfach cool mit den Wechselgriffstücken, dass du da waffenrechtlich dir praktisch verschiedene Waffen daraus im Baukastensystem bauen kannst. Und dann war die natürlich auch sehr populär. Und das war dann einfach so ein Willhaben-Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt die taktische Variante, ist ja auch so ein bisschen der Trend noch, muss man sagen, kompakt, aber dann mit Rohr mit Gewinde und halt alles drum und dran.
Ja.
Genau, und das war der Grund, warum die da reingekommen ist. Ich bin tatsächlich dazu übergegangen, habe die freiwillig vernichten lassen, einfach aufgrund der Kontroverse mit der 320.
Das wollte ich gerade als nächstes sagen.
Genau. Am Anfang dachte ich noch, das wäre so ein bisschen so Haters on the Internet. Das war ja da alles noch nicht so ganz klar, aber irgendwann haben sich ja jetzt die Fälle so gehäuft. Und dann gab es ja auch Videomaterial, wo man ganz klar gesehen hat, dass da was nicht stimmt. Und da hatte ich mit Cliff eine interessante Unterhaltung.
Die Batman.
Wenn man mal die Batman zitiert und gesagt hat, wenn es nur eine 1%ige Chance gibt, dann muss ich das als absolute Gewissheit ansehen.
Ja.
Das Ding packe ich mir nicht an den Gürtel und dann verkaufe ich die auch nicht. Da bin ich wirklich zur Behörde gegangen und habe gesagt, bitte einmal vernichten. Jetzt bin ich wieder bei der guten alten Glock 19 gelandet. Wird sich dann auch in den nächsten Folgen wieder so gegenspiegeln.
Aber es gab ein Video von Garen Thumb, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo er die Drop-Tests mit allen möglichen Kanonen gemacht hat. Hm. Habt ihr das gesehen? Müsst ihr euch unbedingt angucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ist nämlich super spannend. Natürlich weiß man jetzt nicht, was da gekauft ist und was nicht, aber es war wirklich sehr interessant, weil gerade bei der 320 haben sie sich wirklich Mühe gegeben, um sie auslösen zu lassen und es hat nicht geklappt. Und was es hat ausgelöst, Bernhard, es tut mir leid, aber die Staccato hat gnadenlos versagt und ist ständig losgegangen. Ja, also fand ich spannend. Guckt es euch mal an, auf jeden Fall. Okay. Gut, nächste Kanone. Das Stahlschwein, die SIG P226. Klassiker.
Ja, wobei, die würde ich insofern fast in Verbindung mit dem G3 machen, weil die beiden, ja, die passen zusammen zur Figur, die wir geschrieben haben. Das ist Mark Willows. Und das ist für uns geschrieben als jemanden, der die Infanterie gedient hat. So, das ist so der alte Infanteriefeldwebel. Also jemand, der das liest, eigentlich gesagt hat, ja, so einen hatte ich bei mir in der Zug in der Kompanie. Natürlich in dem Fall im Buch auch schon Veteran, ein paar Tage älter. Und deswegen war ihm etwas was Klassisches. Also der ist zwar noch auf, der arbeitet, aber vertraut halt alles, was alt und bewährt ist.
Die junge Generation würde sagen, so ein Boomer quasi. Bei der, genau. Bei der
Einheit. Infanterie-Boomer.
Genau, und das soll sich eben bei der Pistole zeigen, der 226, die ja immer noch top schießt. Und wirst du was zum G3 sagen, das haben wir.
Das kommt später.
Ja, genau.
Das kommt später, okay. Wir gehen erstmal noch die Pistolen durch. So, als nächstes kommt die Walter PDP Kompakt oder Pro SD.
Die ist für
quasi zwei.
Genau, nachdem ich jetzt die ganze Zeit mich beschwert habe über Striker Fire Polymerpistolen, wie Rob schon gesagt hat, also viel, was noch kommt bei der Ausrüstung, ist etwas, wo wir auch gesagt haben, wir wollen Erfahrung damit haben.
Aha.
Also was wir nicht haben wollen, ist jetzt irgendwas mal im Internet gelesen und dann oder eben auf sowas aufgekommen, so eine Erfahrung. Und genau, die hatte ich mir damals für die Jagd geholt als Nachsuchewaffe, PDP kompakt und schießt sich super. Also bin voll zufrieden, ist Wahnsinn, super Treffer, deswegen ist mit drin.
Finde ich auch schön, dass Walter da wieder einen guten Schuss gemacht hat.
Ja, Wahnsinn.
Hat, ne? Also, man muss ja sagen, die waren ja so ein bisschen, ohne das böse zu meinen, aber so ein bisschen weg vom Schuss, fand ich so. Und mit der PDP sind sie aber wirklich wieder back in the game, würde ich sagen. Ja. Okay, dann haben wir die B&T USW A1 als nächstes.
Ja, die haben wir tatsächlich aus taktischen Gründen für die Szene im Buch gewählt. Ich hatte P320 Stichwort wieder. Ich hatte das B&T USW 320 Griffstück dafür, was ja dieselbe Funktion hat praktisch wie bei der Pistole, dass du einfach einen Klappschaft mit hast. Mhm. Und wir haben uns überlegt, okay, in so einem taktischen Szenario, wo eine Langwaffe nicht geht, aber du willst halt trotzdem eine Kurzwaffe, die vielleicht ein bisschen mehr kann, da sind wir einfach dann auf dieses Waffensystem gestoßen. Das hat für uns hier einfach alle Checks gehabt. Und genau, da haben wir die so reingeschrieben.
Okay. Und dann kommt noch eine CZ P10 COR oder CQR SR.
OR, glaube ich, Optic Ready.
COR, ja.
Compact Optic Ready. Genau. Also da ging es speziell, ich will jetzt nichts spoilen, aber praktisch im ersten Teil vom Buch, das findet im Ausland statt. Und da haben wir gesagt, operativ würden wir da keine deutschen Waffen nehmen, einfach. Und wir hatten über eine Ecke gute Kontakte zu CZ, die Brennen kommt ja auch noch vor, ich glaube, da kommst du vielleicht drauf zu sprechen. Dann haben wir gesagt, da würden wir tatsächlich Waffen von CZ nehmen. Nicht deutsch, aber da würden wir uns drauf verlassen. Also haben wir echt auch gute Erfahrungen mit. Und da kriegst du für einen schmalen Taler echt ein gutes Stück Eisen.
Ja. Da vielleicht kurz ein kleiner Seitenabstecher. Wenn man, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so viel vom Buch teaser, wenn man jetzt im Nahen Osten ist und da Dinge tut, warum sagt man da nicht, ich nehme vielleicht was, was dort auch gängig ist, wie eine AK oder Tokarev oder whatever. Ist das zu?
Die Qualitätsunterschiede sind einfach, und leider, und selbst wenn man sie auskennt, kann man die nicht immer gleich erkennen, was da ist.
Gibt es einfach zu viele, die dann, okay.
Also verstehe. Wir mussten ganz oft in Einsätzen tatsächlich, kriegst eine Charge von 50, sagen wir mal, AKMs, und davon funktioniert dann vielleicht 20, die du dann aus Bauteilen von den anderen irgendwie wieder zusammenbaust. So eine klassische Franken-Gun, wie sich das nennt. Also da geht es wirklich einfach um die Verlässlichkeit, und ich würde mich in einem Einsatz nicht auf, ich will es nicht ein Battlefield-Pickup nennen, aber irgendwas, was dann einfach dort verfügbar ist, das wäre mir echt zu hart.
Okay, aber gut, sehr gut beantwortet. So, dann geht's, glaube ich, schon in die Langwaffen, ja. Maxim Defense MDX 508 300 Blackout.
Gebe ich dir.
Genau, ja, genau.
Das kommt auch wieder aus der 1-MOA-Ecke.
Ja, aber deswegen, weil wir dazu Verbindung hatten, und das ist wieder ein anderes Thema, was wir neulich hatten, dass ich inzwischen sehr gerne Out-of-the-Box-Lösungen bevorzuge. Weil alles, was wir versuchen, oder auch in unseren eigenen Waffen, wo man immer, dann passt der Adapter nicht, dann passt die Schraube nicht, dann passt das nicht auf das, was man gerade gekauft hat, weil da braucht man eigentlich was ganz anderes, was aber man erst im Forum dritte Seite unten links findet, weil es nicht auf der Verpackung steht. Also einfach Sachen, die uns teilweise sehr frustrieren, wenn man immer dieses selber machen will. Mhm. Und da waren wir auch dabei, dass wenn man sagt, man muss jetzt da, wie es in dem Buch, wo es dann schnell geht, einfach irgendwas haben, wo man gute Qualität, wo schon quasi pre-tuned ist, einfach aus the box nichts mehr machen muss. Mhm. Das hat uns gereizt.
Check. Dann kommt noch eine Maxim Defense, und zwar die MD5118 im Kaliber 308.
Ja, das war, glaube ich, einfach die klassische Schwesterwaffe, würde ich sagen.
So DMR-mäßig so ein bisschen, ne?
Genau, so ein bisschen DMR-mäßig, einfach mittlere Reichweite, Kaliber 308, weil es von den Distanzen besser gepasst hat, auch vom Szenario. Klassisches ist AR-10.
Mitteldistanzwaffe, muss man ja sagen. Das DMR ist schon wieder zu englisch. Wir kriegen ganz oft im Kanal gesagt, wir sollen nicht so viele Anglizismen benutzen. Und
Mitteldistanzwaffe.
Ja, Mitteldistanzwaffe. Genau. Okay, perfekt. Dann kommt das G3 Custom Spur.
Genau, also das, da haben wir uns tatsächlich, ich glaube, das kann man mit gutem Wissen sagen, einfach auch ein bisschen an der Realität bedient. Wir haben mit einem sehr guten Freund und Kameraden viel gedient und viel erlebt, der einfach auf sein G3 schwört und inzwischen diese Spuranbauteile einfach auch voll verbaut hat. Und das G3 ist fast nicht mehr zu erkennen, so wie halt auch im Buch. Und das ist ein bisschen so eine Hommage einfach an diese reelle Erfahrung.
Aber ich glaube tatsächlich, gerade Afghanistan hat ja dann auch wieder nicht nur das G3 wieder ins Leben zurückgeholt, sondern auch bei den Amerikanern das M14 war es, glaube ich, ne? Mhm. In den Anfangsjahren, ja, weil man einfach gemerkt hat, okay, 223 ist ein gutes Kaliber, keine Frage, hat seine Daseinsberechtigung für seinen speziellen Anwendungszweck, aber gerade ein bisschen größere Distanz und Lehmhütte null Wirkung. Ja, und dann wollten wir wieder 308 haben.
Und das passt einfach zur Figur, wo wir es geschrieben haben, ja. Wie mit dem Mark Willows, der einfach sagt hier, geht mir weg mit euren ganzen anderen Oldschool 308.
Genau. Stumpf ist drum.
Genau.
Genau. Zack. Sehr gut. Okay, dann geht's schon Richtung Scharfschützengewehre jetzt. Und zwar kommt jetzt die SIG Cross. Kenne ich tatsächlich gar nicht.
Okay. Das ist eine Waffe, die habe ich auch tatsächlich selber für die Jagd.
Welch Zufall.
Die ist unglaublich kompakt. Eine Repetierbüchse, die größtenteils verbaut die diese AR-15-Teile. Mhm. Also man muss sich nicht groß umgewöhnen. Ist aber eine Repetierbüchse und die hat den Vorteil, die ist halt nur, hat ein 16-zölliges Rohr. Das heißt, selbst mit einem Dämpfer drauf ist die kompakt, kann zusammengeklappt werden. Ist schön bei der Jagd, aber wir haben uns gesagt, urban eigentlich auch total praktisch, weil die passt, die verschwindet komplett im Eberle-Stock-Rucksack, den wir auch zur Jagd führen oder früher bei der Bundeswehr halt hatten. Und dadurch haben wir die dann gleich genommen und haben gesagt, da könnte ich mir vorstellen, solide, passt, die kommt mit rein.
Finde ich gut. Dann kommt die Wöhre X4 im Kaliber 408 JTAC.
Oh, sag doch mal was. Okay. Also da tatsächlich, wir wollten einfach ein massives Gewehr haben für dieses Countersniping, für die Scharfschützenabwehr, weil wir gesagt haben, wir brauchen was, was eine bessere Ballistik hat als die 50 BMG oder 12.7x99. Und da gibt es eigentlich, also gibt es ein paar, aber gängig halt die 408 JTAC wäre so ein Kandidat. Mhm. Und da gibt es nicht so viele Waffensysteme. Und da haben wir uns tatsächlich umgeschaut zu, wo kriegen wir so eine Waffe her, weil wir haben später ein Fotoshooting gemacht und wollten natürlich auch genau die Waffen haben, die im Buch erwähnt sind. Und wir hatten Zugriff auf eine Wöhre
Dankeschön.
X4. Danke nochmal, genau. Und dadurch hat sich das ergeben. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine, wie heißen die nochmal, die italienischen? Ein Angriffswaffensystem, aber wir haben es nicht bekommen und dadurch, daraus ist dann die Wöhre einfach geworden.
Und ihr durftet die dann quasi auch mal schießen und mal richtig weit hinaus damit? Oder
noch nicht.
War also leider die.
Bisher leider nur Fotoschießen.
Okay. Schade eigentlich.
Ja, aber kommt noch.
Kommt
noch. Ist Firma, jetzt auf dem Wunschzettel.
Firma Wöhre, hier sind zwei Leute, die würden gerne mal das Kaliber schießen und gebt Gas. Die haben es verdient.
Ja, aber gerne.
Gut, dann kommt die schon bereits besprochene Brenn 2 DMR mit Sonderkaliber 300 Blackout und Wärmebildgerät vom Typ L3 LWTSLR.
Okay, machst du die Knarre?
Ich wollte gerade sagen. Also nochmal zum, das kommt im selben Szenario wie die Pistole. Wir haben es erwähnt, also eine Waffe, die man sich verlässt. Und ich habe selber die Brenn 2, allerdings in 5.56. Und für mich nochmal, um wieder was Kontroverses zu sagen, die bevorzuge ich nämlich über AR-15.
Blasphemie.
Ja, ich weiß, das ist der größte Streitpunkt, dass ich sage, dass ich finde,
dass... tatsächlich auch cool.
Ja, aber dass ich sage, dass das AR-15-System ist nicht schlecht, aber ich finde, von der ganzen Handhabung alles ist halt ein altes Modell und es gibt, finde ich, also auch als G36-Fan, da schon viel Verbesserungen, wo man da, finde ich, modernere und in meinen Augen bessere Handling hat.
Also ich liebe mein AR-15, muss ich ganz klar sagen, ja. Aber ich bin da voll bei dir. Das AR-15 hat eigentlich nur noch seine Daseinsberechtigung, weil es ein unglaublich großes Bausteinsystem ist, wie auch bei der Glock, ja. Man kann eigentlich kaufen, was man will, wo man will, von welchem Hersteller man will, weil jeder irgendwo irgendwas hat und das alles miteinander kompatibel ist. Und das macht es noch zu einem guten System. Aber ich war schon, als da, ich glaube, MacPull war es mit dem Masada-System um die Ecke kam, ja. Killer und dann kam die Brenn, habe ich auch gesagt, Megasystem. Also tatsächlich ist die AR-15 nicht mehr zeitgemäß. Bin ich voll bei dir.
Und auch wieder tatsächlich out of the box. Also rausgenommen und vieles, was man sonst sich Equipment zukaufen muss, alles schon drin, was ich brauche.
Ja. Wobei, das finde ich schon auch cool, wenn man dann was kauft. Also, da muss erstmal der schäbige Handschutz runter und dann macht man da was Ordentliches drauf. Und dann
Spaß macht schon.
Das, also zusammenbauen macht schon Spaß. Aber das ist halt, glaube ich, auch so ein Männerding. Ne? So Lego und Kinder, ja.
Lego und AR-15.
Oh, nicht nachmachen.
Genau, okay. die Optik noch schnell.
Ja, hatten wir. Richtig.
Das, der Wärmebildvorsatz. Das war wieder was, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen uns damit ein bisschen auskennen. Die Optik, die habe ich im Irak kennengelernt tatsächlich. Und dann haben wir auch ein bisschen Recherche betrieben und die wäre auch in Deutschland verfügbar gewesen. Da haben wir gesagt, okay, das passt, die ist zweckmäßig. Und da kennen wir uns mit aus. Daher also die Kombo.
Okay. Dann sind wir mit den Schusswaffen durch. Und jetzt geht es zu den Stichwaffen. Ja, ein besonders beliebtes Thema in unserem Land. Nee, aber tatsächlich, Messer sind ein wichtiges Werkzeug und gehören auch immer in die Ausrüstung. Ihr habt hier sehr interessante Modelle. Also ich kannte das Benchmade SOCP, da fangen wir, springen wir dazu hin. Das war erst das dritte, aber den Dagger, den kenne ich. Da können wir erstmal mit dem anfangen. Wer macht den?
Wer macht den? Ähnlich wie vorher mit dem Mark Willows haben wir das tatsächlich auch auf eine Figur zugeschnitten.
Ja.
Den aus unserem Bekanntenkreis, der tatsächlich sehr messeraffin, Modern Arnis, ja, alles und tatsächlich viele Benchmade hatte. Und das ist ein bisschen auch so eine Hommage an ihn. Ist auch der Name im Buch und deswegen haben wir das dann genommen als etwas, was er auf jeden Fall immer gerne hat.
Ja. Und dann haben wir hier den Hammond Dagger Half von Half Face Blades.
Genau. Also da müssen wir sagen, da waren wir zum Teil einfach auch ein bisschen Fanboys, weil die Half Face Blade Knives, die waren ja unglaublich populär, gerade zu der Zeit. Und was interessant ist, ein Schwank von uns beiden, glaube ich. Wir nutzen ja Messer viel auch bei der Jagd und sind auch so eigentlich Messerfans, muss man sagen. Sind aber inzwischen dazu übergegangen, dass uns die Griffe fast noch wichtiger sind als die Klinge an sich.
Ja.
Und das Messer hat einfach einen echt stabilen Griff, muss man sagen, der uns zugesagt hat von jeder Handlage. Und Humint, also Human Intelligence, das ist ja irgendwie eine nachrichtendienstliche Sammlung von Quellen durch Individuen sozusagen, hat einfach auch einen coolen Namen und das hat für uns gepasst und wir besitzen die tatsächlich, also wir haben beide eins davon, leicht farblich unterschieden, also Brothers in Arms sozusagen. Und dadurch hat dann auch mal wieder einfach das reale Gear seinen Weg ins Buch gefunden.
Verstanden. Habt ihr auch Winklermesser?
Tatsächlich nicht. Der Mark Willows hat eine gute Kollektion.
Ja.
Ja, weil das ist meine Lieblingsbrand aktuell. Aber leider zu teuer, deswegen habe ich nur eins. Okay, dann haben wir hier noch das ANVM 311.
Du hast gerade das Stichwort gegeben, weil zu teuer. Auf der einen Seite wollten wir etwas haben, was jetzt, sag ich mal, nicht auf dem Half-Faced-Preisniveau ist und nicht amerikanisch. Muss man das sagen? Also das ist auch mal ein bisschen so europäisches Gear. Und ja, da sind wir dann auf Actadon Werber gekommen, die das machen. Und eben auch, wo man sagt, das ist ein vernünftiger Preis. Immer noch fürs Messer hat uns gefallen. Und dann.
Wer hat's von euch? Du?
Ja.
Und bist zufrieden?
Ja, sehr.
Hervorragend.
Und du hast sogar ein paar von denen. Ne?
Genau.
Ja. Da müsst ihr uns unbedingt nochmal nach dem Podcast ein paar Links zukommen lassen. Das können wir alles noch hier in die Video- oder Podcast-Beschreibung mit reinpacken. Ich denke, der ein oder andere wird sich darüber freuen, mal mehr Details dazu zu haben. Und vielleicht könnt ihr dann auch euren Lieblingsbrands was Gutes tun, indem ihr die Verkäufer ankurbelt.
Sehr gerne.
Ja, die Waffen haben wir durch. Jetzt das war jetzt für mich der unangenehme Teil, für euch der angenehme Teil. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt kommt nämlich der Nylon-Teil. Und das ist so das, wo ich mich ja immer wohlfühle. Ihr habt beim Nylon, und das ist so ein ganz kleiner Kritikpunkt von mir, weil die Waffen so super detailliert waren, wirklich mit Bezeichnung und allem und selbst das Wärmebildgerät und das Zielfernrohr und alles war beschrieben. Und dann war der Operator unterwegs mit einem Eberle-Stock-Rucksack. Wo ich sage, Leute, ihr könnt doch nicht einfach nur Eberle-Stock jetzt schon sagen. Da müsst ihr schon sagen, das ist der Half-Track, danke, aus der Regie, genau, der Half-Track oder der Phantom oder der Gunslinger oder was auch immer. Wie kam es dazu, dass die Ausrüstung ein bisschen weniger detailliert ausgefallen ist?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich hätte jetzt im Hinterkopf gehabt, dass zumindest bei dem Kapitel auf der Schießbahn, dass wir da das Modell beschrieben hatten. Aber
ich will es jetzt auch nicht.
Ist auch egal, wir nehmen es gerne auf. Prinzipiell sind wir, glaube ich, einfach eher, sag ich mal, bei den Waffen ein bisschen wählerischer und das andere ist halt Gear, was wir benutzen. Dadurch zeichnet sich das vielleicht so ab.
Ja.
Aber wir nehmen die Kritik gerne mit auf.
Ja, also das ist, also nochmal, man, vielleicht generell nochmal zum Buch, deswegen man merkt, also als Jungautoren, die das erste Mal gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir haben vieles versucht, eben aus der Erfahrung, aus dem Umfeld reinzubringen. Und dadurch merkt man natürlich das Bias ein bisschen. Das könnte jemand sagen, Heeres-Bias.
Ja.
Wir haben keine Marine- oder Luftwaffen-Veteranen, die wir darin vorstellen. Oder eben, wo man sagt, wir wollten interessante Figuren und haben eben uns von Leuten, die wir kennen, inspirieren lassen. Wollte ich mal ganz wichtig zu sagen, was ganz wichtig ist bei den Gegenseite, der Opfer, ist keiner. Also da haben wir uns wirklich zur Regel gemacht, das ist rein fiktiv. Da wollen wir gar nicht in die Falle gehen, dass da irgendwie versucht haben, irgendwie schmutzige Wäsche zu waschen oder so. Also da haben wir wirklich alles rein fiktiv gemacht, aber bei anderem, da lassen wir uns nicht eins zu eins, aber auf jeden Fall immer inspirieren, weil wir sagen, das ist ja, was die Leute interessant macht.
Ja. Okay. Gut, dann haben wir Eberle-Stock. 5-Eleven ist natürlich eine ganz bekannte und etablierte Brand. Das kommt auch das ein oder andere Mal vor. Ich glaube, du hattest vorhin sogar was von 5-Eleven an, bevor du dich, jetzt gerade?
Ja. die Hose. Ja, also tatsächlich mit Hosen. Das war auch das erste, wo wir recht früh Kontakt hatten. Also schon in Anfang 2000ern. Wenn man dann eben privat auf die Schießbahn gefahren ist, als Sportschütze, keine Uniform, da war die 5-Eleven. Und da, bei einigen Sachen sind wir noch also dabei geblieben.
Aber seid ihr der Meinung, dass 5-Eleven aktuell noch up-to-date ist oder dass man sagen kann, 5-Eleven ist so ein bisschen stehen geblieben und andere Brands wie Helikon und Co., die sind jetzt da auf dem Vormarsch?
Ich glaube, das ist schon fair, dass man das sagen kann. Wobei natürlich 5-Eleven auch immer neue Sachen rausbringt, aber die sind, glaube ich, nicht mehr der Marktführer in dem Sinne, was also definitiv nicht, was Innovationen betrifft. Es ist einfach eine stabile Marke. Das ist so ein bisschen wie McDonald's. Da geht man ja nicht hin, weil das so gut ist, sondern weil man einfach weiß, was man bekommt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, bei 5-Eleven so ein bisschen so ähnlich. Aber ist bei Weitem nicht die einzige Marke. Ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Boomer, aber so, wie es Cliff schon angesprochen hat. Das ist so die erste Marke, die damals
so ein bisschen so verfügbar war. Ja.
Genau.
Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass sie den Schuss gehört haben und nicht wie BlackBerry sich ausruhen und dann einfach weg vom Fenster sind, sondern ich hab das Gefühl, aktuell kommt wieder ein bisschen was nach, ja. Sie haben auch so ein bisschen neue Nischen entdeckt, die für sie passend sind. Also gerade dieses CrossFit oder Milfit-Ding. Wir haben jetzt demnächst hier bei uns auf dem Kanal neue, die kann ich euch nachher mal zeigen, richtig cool. Es gibt jetzt ballistische Platten, also Fake-Platten und auch welche, die mit Wasser befüllen kann und so fürs Training. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was da 5-Eleven ein bisschen vorantreibt, ja. Okay. Dann UF Pro.
Ja, also da würde ich sagen, wir sind keine super Fans von denen oder so Fanboys. Aber ich habe tatsächlich ein paar Hosen von denen auch im Einsatz gehabt. Wir haben uns ja im kleinen Pausengespräch davor schon drüber unterhalten. Die Kritik oder die Meinung, die teile ich eigentlich. Also die
Overengineering.
Ja. Die Anzahl an Zippern braucht kein Mensch und teilweise nutze ich die auch nicht. Aber ich finde, für eine Combat Pant mit Knieschuhen dann integriert, die stabil ist, kriegt man die einfach zu einem ordentlichen Preis. Und das war so das Kriterium. Ja. Plus, die waren einfach verfügbar und man musste die nicht irgendwie über einen Zoll dann noch importieren und. Und genau, weil ich halt ein paar von denen in Einsatz getragen habe, sind die dann auch einfach im Buch gelandet.
Ich bin tatsächlich interessiert an den neuen Hosen für IPSC, die sie rausbringen wollen. Gerade jetzt, wo jetzt auch immer mehr Wettkämpfe auch mal hier in Polen eine Airbase passieren, wo bei schlechtem Wetter man wirklich auch mal ein bisschen robuster was braucht, aber trotzdem noch die Beweglichkeit. Also bin ich gespannt.
Ja, seid ihr da öfters in der Polen, wie heißt der?
Wittlich. Genau.
Genau, ja.
In der Airbase.
Also beim Dock.
Genau, ein paar Mal für Pistole und Rifle Matches schon. Und es ist jedes Mal beeindruckend.
Ja, cool. Gut, dann kommen wir zum Thema Tarnung, denn wir haben ja über Scharfschützen gesprochen und die Scharfschützen müssen sich tarnen. Ihr habt hier viel mit Ghost Hood gearbeitet, sage ich mal. Ist ja kein Geheimnis, dass wir viel mit Phantom Leaf arbeiten. Habt ihr da schon mal Erfahrungen gesammelt, erstmal vorweg?
Also mit Phantom Leaf ist mir bekannt, aber Erfahrungen habe ich jetzt direkt mit denen nicht gesammelt.
Ihr habt quasi Ghost Hood eingesetzt und gesagt, das ist genau das, was wir brauchen.
Ja, da haben wir Erfahrung mit. Also das habe ich im Irak tatsächlich eingesetzt. Es ist leicht, nimmt keinen Platz weg. Du kriegst es halt in verschiedenen Tönen. Du hast halt diese Multispektraltarnung, sagen wir mal. Und das ist halt genau das, haben wir vorher schon besprochen, an zeitgemäß.
Für die Ausrüstung.
Für die Ausrüstung, für die Optiken, für dich selber. Genau. Und aus den Erfahrungen ist praktisch dann der Einsatz im Buch auch wieder geboren.
Da kommt dann noch mal was bei unserem Spiel zum Ende, zum Thema Tarnung, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal weiter mit den nächsten Punkten. So, was erwartet uns denn in Zukunft noch von C.R. Roberts?
Ja, das kannst du mal
nehmen. Also, wie man hier sehen kann, es gibt schon das zweite Buch, Berlin Incursion, was vor kurzem rausgekommen ist. Und ja,
für alle, die es nicht sehen können, die nur den Podcast haben, so, das liegt hier bei uns auf dem Tisch. So. Geht auf YouTube und schaut euch das Video an.
Genau. Ja, ist im Mai, also ungefähr einen Monat jetzt rausgekommen. Knüpft direkt an. Was es dazu noch gibt, ist, das sollte eigentlich davor rauskommen, so als kleines Dankeschön an alle Unterstützer, ist ein sogenanntes Prequel. Mhm. Das ist eine Kurzgeschichte, gibt es als kostenloses E-Book auf Amazon, wer sich mal einfach reingucken möchte, ob das Schreibstil gefällt. Jeder Tag ist Mittwoch. Mhm. Man merkt schon, das ist ein Spruch aus dem Einsatz, ne, wo es kein Wochenende gibt. Und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, wie sich eben die AHG-7-Mitglieder, also wie sind die Veteranen, Einsatzveteranen geworden, wie sie sich im Einsatz getroffen haben und einfach so eine kleine Geschichte.
Also handelt quasi vor Berlin Insurgency.
Genau, genau. Also zu ISAF-Zeiten in Afghanistan.
Mhm. Genau, 2010. Okay. Hat auch eine kleine Leseprobe von Berlin Insurgency mit drin im E-Book. Große Fans können sich das für 5 Euro auch als Buch drucken lassen. Mhm. Genau, und wir planen gerade das dritte. Das sollte dann auch das letzte der, ich nenne es mal Berlin-Reihe sein. Und dann haben wir einfach schon so ein paar Ideen, ob man, in, ich sag mal so ein paar, ne, Chris Jäger Spin-Offs macht. Aber alles vom Scope vielleicht ein bisschen kleiner. Also nichts mehr jetzt, was so rein.
Aber schon auch in dieser Charakterwelt bleiben, genau, die ihr da geschaffen habt, ja. Das heißt, da habt ihr jetzt ja quasi schon ein bisschen geteasert. Die Hauptcharaktere werden nicht eliminiert im zweiten Buch.
Nee, gerade so geschafft.
Ja, sehr gut, hervorragend. Ja, ich wäre für vielleicht Frankfurt-Talerhohn Insurgency oder so. Das würde auch noch gut passen hier bei uns in der Ecke.
Wir hatten tatsächlich schon überlegt, ob man das auch auf andere Städte macht. Ja. Aber da deswegen auch nochmal, da wir das als Hobby machen und wenn wir jetzt noch Location Scouting und alles und uns da nochmal, das würde einfach den Rahmen sprengen. Eventuell, wenn irgendwann Netflix die Rechte kauft,
aber
man davon leben kann, dann ja, aber ansonsten.
Aber habt ihr für die Berlin-Geschichte auch dann euch die Locations mal angeguckt, um da explizit was zu machen? Oder war das eher so, weil ihr eh in der Ecke wohnt und euch da gut auskennt?
Wir kennen die Locations. Tatsächlich, Location Scouting wurde betrieben. Mhm. Ich will nicht eingehen, da gibt es ja ein paar, wo auch Berechnungen sind und die sind auch wirklich gemacht worden.
Ah, was?
Also da wurde richtig mit allem und also das ist auch akkurat wiedergegeben.
Super, ja.
Also da haben wir darauf geachtet, dass das kommt. Aber wie gesagt, das ist wirklich, wie man das gerade neben der Arbeit und Familie noch geschafft hat.
Ja. Okay, das heißt, dann haben wir dieses Buch und das ist jetzt ja gerade erst rausgekommen. Hm. Ihr habt vorhin, wenn es gerade erst rausgekommen ist, ihr habt ja vorhin schon mit mir gesprochen, gesagt, wir sitzen gerade im Zug und schreiben an der nächsten Geschichte. Wollt ihr ein ganz klein bisschen teasern oder sagt ihr, nee, das ist alles noch so frisch und neu, dass ihr da noch nicht drüber sprechen wollt? Ihr müsst nicht.
Na, ich könnte höchstens, was dir ist, dass, ich hatte gerade von Scope gesprochen, also wir sollen ja keine englischen Wörter benutzen, aber also
Anglizismen.
Genau. Ne?
Nicht mal das englische Wort darf man so
genau
sagen.
Das ist auf jeden Fall, es wird noch mal ein bisschen größer gehen. Mhm. Deswegen also ein Finale sozusagen für die Berlin-Reihe. Und es ist ein Thema, was uns beide auch einfach wirklich am Herzen liegt. Also deswegen wollen wir das auch schreiben. Mhm. Es macht Spaß zu schreiben, es interessiert uns und ja, hoffe, es gefällt.
Ja, ich denke schon. Ich bin sehr gespannt. So, bevor wir jetzt zu unserem lustigen Spiel noch kommen, was wir hinterher spielen, Overrated, Underrated, habe ich so vom Erik übernommen. Ihr habt Bücher mitgebracht hier, für alle, die das nicht sehen können gerade, weil sie nur hören. Wir haben hier auf dem Tisch Berlin Insurgency, Berlin Incursion und jeder Tag ist Mittwoch liegen. Die drei Bücher, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wir werden die jetzt mal für euch signieren von den beiden und dann werden wir die verlosen. Alles, was wir zum Verlosen machen, packen wir euch, also die Teilnahmevoraussetzungen, sage ich mal, die kommen in die Podcast- und Videobeschreibung. Da steht dann auch die Laufzeit, weil wir jetzt zu dem Zeitpunkt hier noch nicht wissen, wie lange oder wann der Podcast veröffentlicht wird, dass wir dann einfach auch alles haben. Deswegen sage ich dazu jetzt nichts, sondern das findet ihr alles dann in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir haben hier irgendwo einen Stift gehabt. Ich muss jetzt nur gucken, wo ich ihn. Hier habe ich ihn.
Der liegt genau bei dir.
Dann gebe ich den hier einmal rüber. So, da ist der Stift. Und da sind die Bücher. Da wir drei Bücher haben, könnten wir theoretisch auch drei Gewinner machen, aber da das eine ja nur eine Kurzgeschichte ist, würde ich sagen, wie macht man das am besten? Wie teilt man das auf? Habt ihr eine gute Idee dafür?
Also wenn man es aufteilen will, würde ich sagen, dann gehört jeder Tag ist Mittwoch zu Berlin Insurgency. Mhm. Und dann nochmal extra Berlin Incursion.
Dann machen wir zwei. Genau, dann machen wir zwei Gewinner kriegen. Also einer kriegt zwei Bücher und der zweite kriegt eins. Also eigentlich der erste Platz, ne, der kriegt die zwei Bücher, der kriegt mehr, aber der zweite kriegt das neuere. Ja. Ja, vielen Dank fürs Signieren, da freuen sich die Leute bestimmt.
Wir hoffen es.
Vielleicht ist es mal irgendwann richtig viel wert. Vielleicht schon in naher Zukunft. Also ich sehe da großes Potenzial in euren Sachen. Mir hat es gefallen. Also mich hat es abgeholt. Ja, da können wir vielleicht noch kurz beantworten für die, oder während ihr gerade schreibt, können wir kurz nochmal drüber sprechen, wo es denn die Sachen überhaupt gibt. Ja, ich habe es auf Spotify gehört. Mhm. Ihr habt vorhin im Auto gesagt, es gibt auch auf Audible das Buch.
Genau.
Das erste jetzt nur, das zweite ist noch nicht da wahrscheinlich, ne?
Nee, Hörbuch kommt, aber wir wissen selber auch nicht, wann genau.
Ja, okay. Vielleicht schon bald, hoffentlich, ja. Für alle übrigens da draußen, die Spotify nutzen und ich weiß nicht, für mich war das der erste Podcast, den ich auf Spotify gehört habe. Und Spotify hat da eine Längenbegrenzung, richtige Katastrophe. Ich war 11 Minuten vorm Schluss vom Buch und dann sagt mir Spotify, leider ist ihr Guthaben für diesen Monat aufgebraucht. Am 22. Juni können Sie weitermachen. Und ich dachte, toll, das ist ja nach dem Podcast. Was mache ich denn da jetzt? Na, da muss ich halt damit leben, dass ich die letzten 11 Minuten des Buches noch nicht kenne. Aber ich werde sie nachholen. Ja, also Spotify, Audible.
Genau. Und die Bücher an sich über Amazon. Mhm. Und wer kein Amazon-Konto hat oder möchte, die gibt es dann auch auf Hugendubel, glaube ich.
Thalia, also eigentlich alle.
Kann man gucken. Alle gängigen Formate. Ja, cool. Und E-Book habt ihr auch noch gesagt, bei Amazon dann entsprechend?
Genau, das ist jeder Tag ist Mittwoch. Ja. Das haben wir da einfach, kann man sich da kostenlos runterladen. Als kleines Dankeschön.
Ja, und um einfach die Leute mal anzuspitzen, weil ich denke, das ist es auf jeden Fall wert. Ich werde das auch mal tatsächlich, obwohl ich nicht mehr so viel lese, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, bei mir auch aus Zeitgründen, nicht weil ich nicht gern lese, und unter anderem auch aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich, weil ich habe die meiste Zeit immer im Bett gelesen. Und ihr wisst, dass wenn man im Bett liest, muss man ja irgendwie seitlich oder vielleicht liegt man dann seitlich und dann schläft man dabei ein. Am nächsten Morgen liegt man dann genau in dieser Position da und dann gibt's die sogenannten Dead Noises und ja, ist nicht so gut. Okay. Ja, dann vielen Dank für die Signatur. Und jetzt spielen wir das beliebte Spiel Overrated, Underrated. Ich werde euch einen Begriff vorgeben und ihr könnt entweder ganz schlicht und einfach dazu sagen, overrated oder underrated. Oder ihr könnt auch overrated sagen, weil oder underrated, weil. Ich würde mich natürlich über ein bisschen Ausführung freuen. Ich habe auch extra ein paar Sachen genommen, die euch da nicht so, die euch nicht so, wie soll ich sagen, fremd sind, ja, sondern die da auch irgendwo passen.
Okay.
Es geht los, der erste Begriff, Laser Rangefinder.
Dann fangen wir an.
schwer zu sagen, was essentiell ist. Wo ich nur sagen, ob das jetzt. Okay. Also ist wichtig, aber nicht.
Ist es? Lass mich mal.
Ist es?
Ich würde sagen, overrated. Und zwar deswegen, ja, umgehen muss man können mit. Tatsächlich. Und man sollte es auch nutzen. Aber es ist nicht die Lösung für alles. Es funktioniert nicht immer so, wie man es braucht. Jede Technik versagt mal, auch wenn die Technik besser wird. Und ich bin der Meinung, zu viele Leute verlassen sich da drauf und ignorieren die Basics. Und daher sage ich overrated.
Ja, sehr gut. Das ist auch meine Meinung. Das ist wie mit dem GPS. Ja. Ne? Ist ein tolles Hilfsmittel und jeder nutzt. Aber Karte, Kompass sollte man auch noch irgendwo beherrschen.
Ich will jetzt nicht abschweifen, aber was ich ganz oft sehe, es ist ja jetzt topmodern, in Deutschland natürlich nicht, dank Waffengesetz. Aber es gibt ja diese Laser Rangefinder, die du jetzt auf so einem Surfboard über ein ZF montieren kannst, sozusagen. Und da siehst du die ganze Zeit, das kann ja nur genullt sein, wenn die Türme auch auf Null stehen. Und unter Stress stellen die Türme halt nicht zurück und dann funktioniert das Ding nicht. Und das ist mir dann echt zu technikaffin. Also affin ist vielleicht falsch, aber einfach zu sehr drauf verlassen auf eine Technik, die nicht stressresistent ist.
Okay. Dann der nächste Begriff. Da muss ich ein bisschen zu ausholen, aber erstmal der Begriff Full Ghillie. Das war das Thema Tarnung, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ja? Ich verstehe unter dem Pulgilli, wie man ihn noch so kennt aus der, der Sniper Tom Berenger Zeit, ne? So ein Wookie-Kostüm, komplett Tarnung. Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr nutzt Ghosthood, was ja eigentlich fast gegenteilig ist. Aber erstmal Pulgilli, overrated, underrated, mit euren Erfahrungen. Cliff, fang an.
Ich lehne mich aus dem Fenster als jemand, der selber tatsächlich nicht so viel Erfahrung damit hat, aber würde sagen underrated aus dem Grund, dass ich denke, wie jetzt in dem Buch, dass viel von dem verloren gegangen ist über die Einsatzgrundsätze in den letzten Jahren, gerade Afghanistan, sowas alles, wo man eben diese schnellen Lösungen, wo man nur vielleicht so ein Overall hat oder alles. Und gerade, was ich gesagt habe, was ich jetzt mitbekommen habe, wir hatten das Thema Drohnen angesprochen, dass wenn man jetzt den Blick von oben hat, wo man vielleicht dann doch mal die Beine sieht, die Füße und alles. Ich denke, da wird es einen Comeback geben, dass man da sich viel mehr um, also wieder um Gesamttarnung kümmern muss, als jetzt wie im Buch, wo man sagt, man braucht was Schnelles, was Leichtes, was man sich schnell überwirft für ein anderes Szenario. Aber deswegen heutzutage underrated.
Okay.
Ich würde mich dem anschließen tatsächlich. Ja. Es gibt ja immer so diese Trends. Mhm.
Ja.
Und klar, am Anfang hatten wir den Full-Gilly und den dann in der Wüste zu replizieren, war nicht immer sinnvoll. Mhm. Von daher echt dankbar für die moderne Technik, die da existiert. Aber jetzt mit dem neuen Kontext und wenn es auch mal wieder, sag ich mal, eher in europäische Sphären gehen würde, dann würde ich sagen, definitiv underrated und würde dem Comeback zustimmen.
Ja, sehe ich auch so. Das erleben wir tatsächlich mit vielen Sachen. Ihr habt es ja auch gerade schon gesagt, so Comebacks kommen immer wieder. Was gerade total der Shit ist, wie man so schön sagt, ne, ist das Beltkit. Das ist gerade das Koppeltragegestell, würde der Deutsche sagen. Das kommt gerade wieder im großen Stil. Man hat da in der Ukraine viele Erfahrungen gesammelt, dass halt natürlich ganz logisch, ne, bei einem Rucksack hat man ja auch die meiste Last auf der Hüfte, ja, wenn man einen schweren Rucksack trägt. Und auch bei der Ausrüstung ist es so, ist natürlich total kontraproduktiv in Kriegsgebieten wie in der Ukraine, wo viel abgesessen gekämpft wird, das ganze Zeug auf der Brust zu haben, ja. Hat natürlich auch im Gegenzug in Afghanistan absolut nicht seine Daseinsberechtigung gehabt, wo ich mich immer noch frage, wie die Briten das einfach eiskalt durchgezogen haben, wie die mit ihren Autos unterwegs waren. Aber hat wohl auch irgendwie geklappt.
Wobei ich tatsächlich auch schon gesehen habe, da wie das sah teilweise lustig aus, wenn Leute, die jetzt sich Magazin auf der Weste haben, dann in Stellung gehen.
Ja.
Und dann wippen. Also
ja.
Ja, war auch schon da nicht immer das Perfekte.
Eben, ja. Von daher, das finde ich eine willkommene Entwicklung, dass es da wieder ein bisschen back to the roots geht. Ja. Okay. Nächster Punkt wäre Mono-Nachtsichtgerät. Jeder hat nur noch ein Dual-Nachtsichtgerät oder alle wollen Sabinos haben, aber hat das Mono-Nachtsichtgerät, ist das overrated oder ist das underrated?
Ich würde sagen underrated, tatsächlich. Ich meine, gut, ein Biokular oder ein Quadgerät oder so ist natürlich state of the art und klar habe ich mehr Sichtfeld und wenn ich mir es leisten kann, aber ich finde, diese Mono-Geräte werden immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ich finde, die sind nicht zu unterschätzen, weil jemand, der damit trainiert hat, und sag ich mal, mit einem Rotpunktzielgerät auf dem einen Auge, mit dem Monogerät auf den anderen, kann durchaus eine relativ große Gefahr darstellen.
Exakt.
Mhm. Und da würde ich sagen, nicht zu unterschätzen.
Ja. Cliff, genauso selber
Meinung?
Genau, ja, finde ich auch. Also es ist tatsächlich so. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie da die Entwicklung, ob es da wieder auch einen Rückschritt gibt. Ne? Also, kennt ihr Act in Black bestimmt, oder?
Mhm.
Ja. Die haben jetzt ein Gerät rausgebracht vor einem Jahr, das DTAMS heißt, oder DTAM, ja, DTAMS ist es, genau. Und das ist ein Gerät, was quasi eine Schnittstelle hat, also eine Brücke, und da sind Schnittstellen dran, und ich kann mir eine Tube abnehmen und kann die dann weitergeben und mit einer anderen Schnittstelle zu zwei Monos machen. Und ich habe gesagt, ich würde da gerne ein Video drüber machen. Da haben die Jungs gesagt, ja, das ist so, das hat irgendeine Einheit gefordert, aber das ist eher so ein Nischenprodukt. Das will eigentlich keiner. Wo ich sage, warum denn nicht? Das ist doch eigentlich das Beste aus beiden Welten, ja. Mhm. Ich habe mein Bino und kann aber jederzeit ein Mono draus machen, ja. Und es ist so schwer wie ein Bino, weil das ist ja immer so, dass man, es gibt ja viele, die sagen, ah, ich kaufe mir zwei PVS-14 und dann habe ich auch mein Bino. Ja, trag das mal am Kopf. Bist ja kreuzbehindert, wenn du da ein Kilo vom Kopf hast. Ja.
Ja. Ja. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Mono gemacht. Also wir hatten eine 2.8 mit den Marines. Die kamen nach Munster für eine FAC-Übung. Und gerade nachts und da, wo wir mit den Lucys nicht weiterkamen, haben wir von denen da das Mono und das war kristallscharf und alles. Es war Da ja. Kann man gut mitarbeiten.
Ja, hatten die da schon das PVS 14 oder war das noch das PVS 7? Das was
nee, das war das ältere. Ja.
Das mit dem, oh, Mikro, ja. Ja, oh Gott. Ja, das ist auch ein wildes Gerät gewesen. Okay, dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Und zwar sichtbares Laserlichtmodul. Mir geht's jetzt nur um den Green oder Red Laser. Nicht, also ich habe jetzt Laserlichtmodul geschrieben, weil auch in der Regel ist es kombiniert. Aber mir geht's jetzt wirklich nur um einen sichtbaren Laser. Overrated, underrated?
Overrated. Ich habe einen Bias durch Rosi. Laser macht langsam.
Okay.
auch overrated. Also IR wird interessant, aber ja. Tatsächlich eher zur Absprache und Markierung.
Ja.
Aber ich glaube, da ist inzwischen ja overrated.
Ja, tatsächlich. Also aus denselben Gründen. Erstmal Laser macht langsam. Das ist, ich bin ja mit demselben Grundsatz auch dort aufgewachsen. Ist auch meine Erfahrung. Ich finde Lasersysteme interessant aus taktischer Sicht zur Absprache, auch gerade im Bereich Law Enforcement oder Urban Ops, wenn du mal was markieren kannst oder dergleichen. Aber es wird wirklich sehr selten so genutzt. Meistens ist es ja irgendwie der Coolness-Faktor. Aber in Realität, in Volltageslicht sind die dann schwer zu sehen. Nachts hast du dann keinen Vorteil mehr wirklich, wenn du nicht eher nutzt und. Also da finde ich, das ist so irgendwie eine Nische irgendwie. Overrated, das ist meistens so der Coolness-Faktor. Ich habe Laser.
Würdet ihr auch eventuell sagen, das gilt auch für die Jagd, wenn das mal zulässig wäre? Ist ja gerade wieder im Gespräch, zumindest bei uns in Hessen auch, auf Laserzieltechnik zu wechseln und auch mal, dass die Infrarotstrahler, ich meine, Infrarotstrahler ist keine Frage, da sind wir alle dafür, dass die freigegeben werden, macht nur Sinn, aber da würde ja vielleicht auch der Laser mitkommen. Sagt ihr, das wäre für die Jagd interessant oder eher totaler Blödsinn.
Na, mir wärst du unsicher wegen der Distanz, ne? Wie schießt es ein? Und da ist, also, man kann sagen, taktisch eventuell ja, aber für jagdlich wäre das mir zu dubios.
Ja, sehe ich auch so. Ich sehe tatsächlich den sichtbaren Laser momentan, seine beste und wichtigste Funktion ist das Überprüfen des Zeros oder das Einschießen. Ja, das ist
genau.
Dafür ist es gut. Und natürlich, wenn man wieder zum Infrarotlaser geht, dass viele Geräte ja dann die beiden co-aligned haben. Das heißt, ich kann bei Tag mit dem sichtbaren Laser meinen IR-Laser einschießen. Das macht es natürlich deutlich einfacher. Ja.
Ja, selbstverständlich. Aber im Tandem macht es sehr viel Sinn. Ja. Alleine, würde ich sagen.
Ja, check. Okay. Gut, dann jetzt kommt was Infanteristisches. Fußpuder.
Oh. Tatsächlich nie genug.
Also würde ich vielleicht in dem Sinne dann einfach sagen, underrated. Ich nutze es auch nicht viel, aber als Infanterist habe ich natürlich viel Erfahrung damit, was alles passiert, wenn die Fußhygiene nicht stimmt. Ja. Und da sind ja wahrscheinlich auch die Anforderungen irgendwie ein bisschen verschieden. Also Ersatzsocken, da würde ich auch sagen, underrated, die muss man immer haben. Und Fußpuder fällt wahrscheinlich in dieselbe Kategorie. Also ich nutze es nicht, aber ich gebe jedem Daumen hoch, der es nutzen kann und sagt, ich achte zumindest mal darauf, was da unten passiert.
Genau, ja.
Sehr gut. Okay. Nächstes Thema, Knieschoner. Oh. Und zwar da nicht nur jetzt hier Old Man Noises, sondern auch zurück in eure Zeit, wo ihr noch jung und frisch, nicht, dass ihr jetzt nicht mehr jung und frisch werdet, ne, aber so die beste Manneszeit, wo man sagt, ach, Knieschoner brauche ich nicht.
Ja, also aus der Sicht underrated.
Ja, underrated. Also tatsächlich haben wir uns, glaube ich, damals nicht so die Platte gemacht. Man muss dazu sagen, dass aber natürlich das auch die Zeit war, wo es schon losging mit, wie gehe ich in Stellung mit der Hand unten, wo man sagt, das ist nicht mehr, ich schmeiß mich auf die Knie. Also wo man schon da darauf geachtet hat, dass man das einigermaßen knieschonend macht. Aber ansonsten, da war selbst in steinigen, heißen Gebieten. Aber ich würde auch sagen underrated, weil jetzt kann man sagen, ähnlich wie bei Füße, wenn Knie, dann ist vorbei.
Was lustig ist, über Knieschoner wird ja sehr, sehr viel Hype gemacht. Aber was so ein bisschen untergeht, sind so die Ellbogenschoner, finde ich. Was sagt ihr dazu?
Ja, wobei, das ist für mich wieder ein bisschen einsatzbezogen. Also als ich zum Beispiel maritim gearbeitet habe, da macht es sehr viel Sinn mit den engen Räumen auf dem Schiff oder wenn du mal im Wellengang irgendwie aneckst oder so. Ansonsten jetzt in Afghanistan oder im Irak, du gehst ja irgendwie anders in Stellung, wie es Cliff schon gesagt hat. Du gehst ja immer mit der Hand zuerst und nicht mit dem Ellbogen, anders als bei den Knien, wenn es mal dumm läuft. Von daher könnte ich einfacher ohne Ellbogenschoner leben als ohne Knieschoner, mhm, sagen wir es mal so. Das wäre, glaube ich, die einfachere Variante.
Ja, check. So, noch ein spannendes Thema. Da bin ich jetzt sehr drauf gespannt. Ich habe es mal unter dem Stichpunkt abgespeichert hier. Rifleman Load Magazine, 7 Stück. So, die Amis sagen ja, das ist das Loadout, das Standard-Loadout, mhm, umfasst 7 Magazine. Plus vielleicht noch was im Rucksack getragen wird. Eure Erfahrung aus den Einsatzgebieten. Ist das gut? Ist das zu wenig? Ist das zu viel?
Also ich hatte als Joint Fire Offizier 9 Magazine und ich weiß, die Infanteristen hatten weitaus mehr. Jetzt muss man dazu sagen, das war natürlich damals 2010 Situation, dass sich ja alles relativ nah am Feldlager Kundus abgespielt hat. Wir waren ja nicht irgendwo weit, mhm, wo man sagt, man müsste im Zweifelsfall irgendwo lange sich durchschlagen oder was anderes machen. Aber ja, ich kann mich auch erinnern, also dass da wirklich auch Moonende war, dass Munitionsboxen bewegen werden musste, dass die Überlegung kam, extra dafür Rucksäcke, mhm, dass die leichter transportiert werden können, bei längeren Gefechten dort gemacht wird. Also
wir hatten sogar zwischenzeitlich Absprachen mit den Medivac-Helikoptern, das waren ja damals die Dust-Offs bei den Amerikanern oder von den Amerikanern. Da hatten wir eine Absprache, dass wir bei denen auf dem Stretcher vorpräpariert praktisch eine Charge Moon und Kampfmittel hatten, mhm, dass wenn die angeflogen kommen, die Moon die Kampfmittel abschmeißen und den oder die Verwundeten dann, mhm, aufnehmen sozusagen. Weil also Munition hatten wir eigentlich fast nie genug.
Ganz ehrlich. Also eher underrated, die 7 Magazine. Dann.
Ja, es sei denn, es ist wirklich so einsatzspezifisch, dass man sagt, man braucht irgendwie hohe Mobilität und, mhm, hat eben leichten, ja, Zugang zu Ersatz. Aber ansonsten ist, ja, viel hilft viel. Ja. Und ich weiß noch, oder wurde auch so beschrieben von dem Hauptmann in der Geschichte der Landoperation Ende 2010. Da stand der Oberstabsgefreite vom Rucksack, Socken, Munition und die Socken sind weggeflogen. Mhm. Also da war lieber Moon, Moon, Moon.
Ja. Nee, man ja auch gerade jetzt so diese Trends, die gehen jetzt auch wieder ein bisschen zurück mit der Erfahrung, die man in der Ukraine sammelt, aber ihr kennt sicher noch diesen Mikro-Chest-Rig, Navy Seal, 3 Magazine, Plakat-Trend, der ja allen gesagt hat oder viele dann gesagt haben, ich brauche nicht mehr, ich brauche nur 3 Magazine, aber
ja, halt. Da sind wir durch diese Evolution selbst im Einsatz schon durchgegangen, auch persönlich. Genau, ja. Was am Anfang voll aufgerödelt, dann war es cool, wenig zu haben. Mhm. Da bist du aber ganz schnell an die Grenzen gestoßen. Und mit mehr Erfahrung wurde dann alles wieder mehr einfach.
Ja.
Das war ganz normal, glaube ich.
3 Magazine, da hatten die Leute auch noch Baseballmützen auf. Mhm. Dann, als die Helmphase kam, wurden auch die Magazine
mehr. Ja, verstehe. Okay, sehr gut. So, dann haben wir wieder was mit Tarnung. Mhm. Multicam. Overrated, underrated.
Overrated.
Ich meine, vor allem, das war ja wirklich, also wir sind ja dazu gekommen, wo man sagt, das ist also wie so Mode.
Ja.
Wie die Paris-Mode, mhm, und also 2010, das war ja ja drin. Wobei ich gestehen muss, so sehr ich sage overrated, aber Multicam Black sieht einfach scharf aus. es ist einfach.
Schuldig.
Ja. Aber ja.
Der neueste Shit, müsst ihr mal bei Spiritus Systems gucken, die haben jetzt Tiger Stripe Black. Das ist richtig geil. Das sieht wirklich schön aus.
Wobei, ich weiß nicht, wo wir das gefunden haben, um jetzt mal wieder ein bisschen deutsch zu bleiben, Fleckentarn Nacht.
Stimmt.
Oha.
Das geht in die Richtung Multicam Black, sah auch gar nicht so verkehrt aus. Aber
ich würde auch gerne mal sehen, wer das gemacht hat. Ja.
Das gab es als eine Waffenbeschichtung und zwar bei in Süddeutschland. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber.
Sorry.
Wir können ja meinen Link dann nachher teilen.
Aber
das sieht auch garstig aus. Ja.
Genau. Aber da muss man wissen, das ist halt so ein bisschen so ne haben wollen, Coolness-Faktor. Deswegen overrated, wenn man jetzt sagt, ja, das ist jetzt aus den Gründen viel, viel besser und
ja,
es war damals anders, jeder wollte es haben.
Aber tatsächlich war es ja auch so, ne, man hat ja, es hieß ja Multi oder heißt immer noch Multicam, aber letztendlich war es ja dann doch nicht so Multi, ne? Es war dann einfach nur, ja.
Ein cooler Hype.
Ein cooler Hype. Side Note, habt ihr zufällig das Multitan vom KSK schon mal gesehen oder in der Hand gehabt?
Tatsächlich nicht, ne.
Nee. Ist an uns vorbeigegangen.
Müsst ihr euch mal angucken. Wir haben so einen Tarnmustervergleich gemacht, da kommt das auch mit vor. Ich finde es super schwach, muss ich sagen. Also
spannend.
Und was ich gelernt habe, weiß nicht, ob ihr das wisst, dass Flecktarn inzwischen in der 5. oder 6. Evolutionsstufe gelandet ist. Ne? Weil wir hatten den Tarnvergleich hatten wir schon mal gemacht und da haben die Leute gesagt, was habt ihr da für ein altes Flecktarn? Das ist ja mit dem hohen Rotanteil. Und habe ich gesagt, okay, gut, das habe ich von meinem Onkel, der hier vor 20 Jahren da irgendwo die Dingsbums auf in der im Nachschub gearbeitet hat, hat er mir eine mitgebracht und das ist tatsächlich aus dieser Zeit so eine Hose gewesen. Und da habe ich das mal recherchiert und habe gesehen, oh Gott, das wurde immer wieder nachgearbeitet, hat halt nicht so fancy, ist halt Bundeswehr, ne? Ist halt keine fancy Gen 2, Gen 3 Flecktarn, sondern
Hauptsache mit Paprika.
Ja, genau. Ja, von daher sehr spannend. Da könnt ihr mal gucken, wie gut das Flecktarn tatsächlich immer noch ist. Und gerade auch im Vergleich zum Multitarn, was echt abgestunken hat. Also war ich super enttäuscht.
Was interessant war, wir hatten mal eine kleine Übung für unsere neuen Soldaten, Joint Fire, bei Seedorf rum. Und haben einfach mal so eine kleine Vorführung gemacht und wollten verschiedene Tarnmuster oder wie man was erkennt, wie das eben die Kontur bricht und alles. Und komischerweise, was am wenigsten gefunden wurde im Wald in Niedersachsen,
ich weiß, was kommt,
war Wüste. Drei Tarn.
Okay,
spannend. Das lag auf einem Baum, keiner gesehen. Das hat sich total, wo man denken würde, passt überhaupt nicht rein, aber das hat sich gut eingeblendet in dem Fall. Also waren wir auch sehr überrascht.
Verrückt. Das ist fast so wie das UCP-Pattern auf der Couch. Kennt ihr das Bild?
Ja, das ist legendär. Das ist legendär. Das
wobei ich sagen muss, ich hatte das am Anfang, fand ich es total toll, als es rauskam, einfach weil es halt was Neues war. Und war damit dann in Norwegen und da gibt es so Flechtenfelsen und da hat das echt gut reingepasst. Also für das Gebirge sage ich, passt es gut rein. Von daher war es da in Ordnung, aber war halt nichts für Afghanistan. Ja. Und Irak war es ja auch. Ne?
Genau.
Ja, letzte. Oh. Overrated, underrated. Red Dot auf der Pistole.
Mach du mal.
Ja, jetzt wieder mit kontroversen Sachen.
Nö, ist eure Meinung.
Ja, ich sag vorsichtig overrated. Ich habe ja selber tatsächlich auf meiner Arke einen Rotpunkt drauf gehabt und auch ein paar Wettkämpfe damit geschossen. Was ich merke, ist, ich werde auf längere Distanz präziser und auf nähere langsamer. Jetzt weiß ich natürlich, es wird mir gesagt, ja, du musst anders damit üben als mit Kimmelkorn, dass man das auch genauso schnell auffassen kann. Wo ich mich aber frage, ob das sich lohnt. Also ja, ich könnte jetzt anders üben, anders Dryfire machen und das so lange, bis ich das schaffe. Aber kriege ich damit wirklich so einen Vorsprung, wie wenn ich normal schieße? Und jetzt, wo ich es wieder Runden habe, merke ich einfach, ich werde wieder schneller. Und deswegen sage ich, vorsichtig overrated. Respekt für die Leute, die damit richtig gut um können oder die eben das, ich habe gefühlt, gerade auf 25 Meter werde ich damit präziser. Aber da bin ich doch zu sehr alt.
Ich habe genau dieselbe Erfahrung. Also bei Langwaffen habe ich eine ganz andere Meinung dazu, aber bei der Kurzwaffe genau dieselbe Erfahrung. Auf Distanz präziser, aber generell langsamer und die paar hundert Euro, die mich kostet, sind es einfach nicht wert. Von daher overrated. Aber cool.
Ich denke, das ist auch dann so ein Thema, wo jetzt wieder eine Überschneidung ist zwischen behördlichen, taktischen, militärischen Einsatz und sportlichen Einsatz. Ne? Man sieht es jetzt natürlich immer häufiger im sportlichen Kontext. Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, hier schieße ich vielleicht tatsächlich auf 25 Meter mit der Pistole. Würde ich ja militärisch eher nicht machen. Also wenn es über 10 Meter ist, würde ich meine AR-15 nehmen. Ich würde es auch noch niedriger nehmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also das ist schon so die Entfernung, wo man eigentlich wieder zum Carbine greifen könnte oder würde.
Naja, also du würdest ja generell nur die Pistole nutzen, wenn deine Primärwaffe nicht mehr funktionsbereit ist. Also von daher und
ja, dann gut, oder in beengten Räumen halt, wo ich sage, ich bin jetzt hier.
Na, das muss aber schon arg beengt sein, glaube ich irgendwie.
Ein U-Boot vielleicht.
Klar. Na,
aber da, also wobei ich mich da auch frage, also das ist eines der größten, wo man sich eben ungewöhnt auf Rotpunkt, und ich denke, jetzt wird jeder so haben, dass am Anfang dieses, ich kann den Punkt nicht finden. Und auch dieses, ja, man muss gar nicht den Punkt suchen, sondern aufs Ziel gucken, bis der rote Punkt kommt. Ja, aber wenn der rote Punkt nicht kommt, dann muss man trotzdem alles. Und da ist jetzt die Frage auch, ne, im taktischen Einsatz, wenn es dazu, das ist jetzt im Sportlichen, wo ich wirklich auf einem stabilen Untergrund stehe, wenn da ruckelt, dass ob ich immer den Rotpunkt finde, selbst wenn ich aufs Ziel gucke. Deswegen sage ich overrated. Lass mich gerne von anderen Belehren, die mir sagen, warum das besser ist, aber aus meiner Erfahrung einfach, also ich habe es wieder runtergebaut, ich habe es probiert und damit zu üben. War.
Aber war das so ein System, wo du auch trotzdem noch Kimmo und Korn mit Punkt zusammen sehen konntest, oder war das wirklich nur Der Rotpunkt.
Das war mein Glück, dass ich Core Witness hatte. Mhm. Weil ich tatsächlich, wo ich das Production Optics geschossen habe, teilweise, wenn man dann irgendwann gesagt hat, man kann den Rotpunkt nicht mehr sehen, einfach dann Kim und Korn nutzen konnte.
Ja, weil das wäre sowas, wo ich sage, das ist so das, wo ich mir noch eingehen lassen würde, weil ansonsten wäre ich da auch.
Genau, gerade einhändig, wenn es dann bei der Stage ging,
ja.
Einhändig oder hier Support Hand einhändig, Kim und Korn.
Check.
Aber da kann ich, glaube ich, noch einen mit draufsetzen, was ich interessant, also vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber.
Wir lieben unpopuläre Meinungen.
Also ich gebe gerne gutes Geld aus für Ausrüstung, wenn ich sage, die ist qualitativ hochwertig, gerade wenn ich die, also auf jeden Fall, wenn ich die irgendwo führe im Einsatz, aber auch bei der Jagd oder dergleichen. Bei Red Dot Optiken, auch gerade den Mini Red Dot, mag ich Holosun sehr gerne. Nicht unbedingt wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wegen dieser Shake-to-Wake-Funktion. Mhm. Ich finde das genial, weil mir das ganz oft passiert, unter Stress, du nimmst die Waffe auf und dann nicht raufgedrückt oder nicht fertig gemacht, weil hastig oder gegen Knopf gekommen, verstellt, irgendwas. Und da hast du einfach keine Sorge, du nimmst die Waffe auf und die ist sofort in der letzten Einstellung, funktioniert. Und ich frage mich oft, oder wir unterhalten uns oft drüber, warum machen das andere Hersteller nicht? Dass dieses manuelle Justieren und Einstellen alles, weiß ich nicht, das sind so extra Schritte, die kannst du dann wieder vergessen. Das gibt's bei Kim und Korn nicht, die funktioniert einfach immer.
Ja.
Und von daher, ja, nochmal zum Abschluss, overrated, definitiv.
Check. Ja, ich bin mit meinen Fragen durch. Habt ihr denn noch irgendwas, über was ihr gerne sprechen wolltet in diesem Podcast? Oder was ihr noch loswerden wolltet? Gerade auch jetzt nochmal zurück auf eure Autorenfunktion, Bücherfunktion.
Ja, wir hoffen, dass, wenn ihr die Bücher lest oder hört, dass ihr die einfach genießen könnt, einfach Spaß haben. Go with it und ja,
genau. Auch
was gefällt euch, genau.
Einfach nochmal ein Appell, man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Wir geben uns natürlich Mühe, realitätsbezogen zu arbeiten, aber es ist Military Fiction und man muss auch immer sich ein bisschen drauf einlassen,
weil
man
drauf lassen.
Eine Story schreiben will. Es gibt auch gewisse Punkte, die wir absichtlich irgendwie manchmal ein bisschen abändern, weil es dann doch zu sehr eine Anleitung werden würde. Spiegelt sich dann wieder, aber genau einfach der Appell, wenn ihr darauf Bock habt, lasst euch einfach drauf ein und hängt euch nicht so sehr an Kleinigkeiten auf. Das ist
ja, das sollte man generell bei solchen Geschichten nicht machen. Ich kenne auch Leute, die gucken Filme und rasten dann aus, wenn dann in einer Szene die Uhr 5-mal springt, weil ich dann auf diese Uhr fokussiert bin. Ich lasse mich da eigentlich immer von der Story leiten und fangen. Und ja, da muss man einfach mal von der Realität manchmal ein bisschen abweichen. Noch ganz, ganz kurzer Seitensprung zum Rosi. Da hatten wir nämlich auch ein Thema. Wir mussten ja filmerisch oder wollten ihn filmerisch begleiten. Und dann war er da in seiner Stellung, in seinem Gebüsch, ja. Und wir haben ihn natürlich nicht gesehen. Wir haben gesagt, Rosi, du musst deinen Lauf da jetzt rausstecken. Das war eine Katastrophe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja,
doch.
Der Lauf muss in diesem Busch bleiben. Und ich sagte, Rosi, das kannst du gerne machen und wir wissen, das ist hundertprozentig korrekt. Ja, aber wenn ich das anders mache, dann lachen mich die Leute aus. Und ich sage, Rosi, wenn wir jetzt das anders machen, dann können wir auch einfach die Kamera hier nach rechts drehen auf den Busch und dann gehen wir alle Kaffee trinken und sagen, du warst da. Und dann sagt er, jo, da ist was dran. Und dann konnte der Lauf zumindest mal ein bisschen rausgeschoben werden. Aber das ist genau diese Thematik, mit der ihr wahrscheinlich auch dann zu kämpfen habt. Manchmal muss man es ein bisschen drehen und richten, damit es zur Geschichte passt. Und ich finde es auch gut, dass ihr dann, wenn es zu sehr Anleitung wird, das ein bisschen verfälscht, damit man eben nicht den falschen Leuten die falschen Informationen gibt.
Das ist dieselbe Erfahrung von einem Veteran, der auch geholfen hat, beim zweiten Buch ein paar Passagen mitzumachen, der auch nebenbei Armor und Military Advisor für Hollywood-Filme hier in Deutschland ist. Und der auch wirklich dann gesagt hat, er wäre nicht drauf gekommen. Und wie du meintest, ich will es akkurat machen, aber es sieht auf der Kamera falsch aus. Und erst, wenn man das ein bisschen abändert und eigentlich falsch macht, sieht's richtig aus. Also er hat gesagt, er kann es nicht erklären, aber das war, war für ihn auch neu, das so zu machen. Also insofern, ja, manchmal muss man die Bilder so stellen.
Ja. Cliff, Rob, es war mir eine Ehre. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und rübergekommen seid, dass wir hier mal sprechen konnten. Gerne auch wieder, wenn ihr Lust drauf habt oder irgendwelche Themen habt, irgendwas, was euch beschäftigt. Für alle, die da draußen zuschauen und zuhören, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann packt sie hier in die Beschreibung oder in die Kommentarfunktion.
Ja, sehr gerne.
Um da auch Feedback zu geben, ja, auch was euch nicht gefallen hat, denn die beiden, die hören sehr, sehr, sehr genau auf konstruktive Kritik, das habe ich schon mitbekommen und genauso soll es ja auch sein, weil wer denkt, der ist gut, hat aufgehört, besser zu werden oder irgendwie, wie war das? Irgendwie so ging das, ja, genau. So ähnlich. Ja, in diesem Sinne, die Bücher haben wir euch gesagt, wo es die gibt, auch nochmal hier in die Beschreibung schauen, dann könnt ihr dort auch nochmal fündig werden und wir wünschen dann allen, die am Gewinnspiel teilnehmen, viel, viel Glück beim Gewinnen. Und ja, dann sind wir raus und macht's gut. Bis dann. Bye, bye.